anfangen.
Boah, mach mal. Soll ich jetzt Studentenfutter auspacken? Oh ja, oh ja.
So, ich muss jetzt erstmal wieder Flash killen. Ich glaube, hier läuft wieder ein Flash-Amok.
Oh, das gute Seeberger.
Ja, Mann.
Was mal,
Also wenn schon...
Ey, ich habe mir echt überlegt, ob ich endlich mal Flash komplett runterschmeißen sollte.
Steht da Seeger. Seeger. Mein Name. Daumen drauf und bang, da bin ich.
Dieses Flash ist einfach scheiße. Es muss sterben.
Ja, ja, übel.
Wobei, auf 32-Bit geht's, finde ich.
Ja, habe ich nicht. Ich habe 34-Bit und...
34-Bit.
Das ist so wie mit den Chromosomen. Zwei Ehren sind nicht gut.
Ja, genau. Das macht nicht so viel Sinn.
Ich habe zwei extra. Ja, ist schon
gut. Oh. Okay. <wunderbar.
lacht> Ja.
Bevor das jetzt ausartet.
Schön.
Ja, es gibt jetzt eine extra Seite, die deinen Browser killt mit Flash.
YouTube.
Nee, die heißt auch irgendwie killyourbrowser.com oder so.
Das Gute ist, ich habe YouTube jetzt Twitter, Chat geschrieben und dann habe ich es gesagt. Also gab es da sogar mit Vorlage diesmal.
Wow.
Sollen wir anfangen?
Ja.
Oder sind wir schon dabei? Hm. Ich wollte ja eigentlich noch hier...
Machst du jetzt diesen lustigen Sound auch?
Genau.
Den Radetuk-Sound?
Ach so, nee, den mache ich heute nicht.
So ähnlich geht der, glaube ich.
Ja,
so... Ich kann mal
und gucken. German Linux Radio.
Bla, ja, genau. Bla, bla, bla. Das Ding ist 8 Jahre alt. Ich sag's nur. Also, das habe ich noch bei meinen Eltern, glaube ich,
da aufgenommen. Da musstest du deine Stimme noch künstlich runterregeln.
Und, oh ja. Und? Das ist langweilig. Hört bloß keiner, müsste ich so machen.
Aha.
Start. Hallihallo und herzlich willkommen zu Radio Tux, Torats, Ausgabe 92. Und ja, das waren meine Lautsprecher vom Notebook, die das gerade abgespielt haben.
Das wird rausgeschnitten.
Das wird nicht rausgeschnitten, das wird drin gelassen. Wir haben heute links den Marc.
Hallöchen.
Und rechts den Sven.
Ja, und hallo.
In der Mitte bin ich.
Ja, wunderbar.
Ja, wollte ich ja mal nur dazu gesagt haben. Wir reden heute über, wie könnte es anders sein, Google. Es ist irgendwie furchtbar. Jedes Mal Google. Haben ein paar Sachen mitgebracht, so H264, was weiß ich, alles, was so in der letzten Zeit passiert ist, Facebook. Ach, naja, ihr wisst schon, was ihr auch immer hier so erwarten könnt. Ihr könnt in den Chat kommen. Ich bin auch gerade reingekommen, RC, Freenode, Net, Channel, Raute, Radio Tux und dort mitdiskutieren. Ist euch zu leise im Chat? naja.
Das Volumen ist zu klein.
Das Volumen ist zu klein?
Zitat.
Ja. Bin ich der Einzige, dem das Volumen
zu klein? Das Volume quasi.
Richtig.
Oder auch Lautstärke. Heute ist leise.
Vielleicht auch Klangtiefe.
Ja.
Dafür ist es relativ deutlich heute, ohne ein großes Hintergrundgeräusch, aber wer weiß, wenn ich es nachher raufziehen muss, ob es dann immer noch so ist.
Ja, das schauen wir dann mal. Zumindest haben wir jetzt alle Headsets.
Wir haben alle Headsets heute. Wir haben ein komplett neues Setup. Wie gesagt, ihr hört einen links, einen
und
rechts,
und
einen in der Mitte.
Ist kaputt.
Und genau, und Musik gibt es heute nicht, wegen einem defekten Rechner mal wieder. Und das Seltsame an der ganzen Geschichte ist, die beiden Rechner, also letztens war ja schon mal ein Rechner kaputt. Vielleicht die uns öfter hören, die wissen das. Und deswegen konnten wir schon damals keine Musik spielen. Und die Rechner wurden beide gleichzeitig von mir zusammengeschraubt und sind jetzt innerhalb von 2 Monaten hintereinander, liefen 3 Jahre durch, kaputt gegangen. Da könnte man jetzt schon fast sagen, das ist eine Verschwörungstheorie. Die waren beide gleich aufgebaut, dasselbe Mainboard. Und gut, eine andere Soundkarte ein bisschen. Aber ansonsten exakt dieselben Komponenten drin und ja, haben sich jetzt verabschiedet. Und deswegen heute wieder ein bisschen was kaputt und deswegen mussten wir alles umarrangieren. Aber ja, ich hoffe mal, ihr hört uns einigermaßen. Auch wenn ein bisschen leise. Aber da können wir jetzt nicht groß was dran ändern. Gut, wer will anfangen? Marc, du darfst anfangen.
Danke.
Such dir ein Thema raus.
Richtig, ich fange an, dass, Ja, eins, wo mein Name dahinter steht. Facebook kann nun XMPP. Ist es nicht schön?
Ja, also ich habe auf dem Jabber Planet, der da die ganzen Feeds aggregiert, da gab es ungefähr, keine Ahnung, heute 10 Posts und davon waren 8 über Facebook. Richtig. Ja, die freuen sich alle wie wild.
Die freuen sich alle wie wild. Ist ja auch schön, dass jetzt mal Facebook seinen Chat so halbwegs geöffnet hat.
Das müsst ihr ein bisschen näher erklären.
Also Facebook ist ja so eine lustige Social-Dingens-Seite, wo ganz viele Menschen drauf sind. Und Facebook hat auch schon seit einiger Zeit so ein nettes kleines Feature, nämlich das, weiß nicht, in welchem Redesign wir gerade sind, aber ich glaube, es war mal rechts unten so ein kleiner Chat aufgeht, der quasi, in diesem konntest du dann quasi mit deinen Freunden, die du auf Facebook hattest, live chatten. Also nicht nur auf ihre Wall schreiben oder so eine Art E-Mail-Nachricht schicken, sondern wirklich Instant Messaging betreiben. Und das war auch, als die es eingeführt haben, recht interessant. Die haben das Ganze, glaube ich, auf Erlang aufgebaut, um da skalieren zu können, weil die haben es halt irgendwie vom einen auf den anderen Tag angeschaltet und das hatte natürlich auch zur Folge, dass vom einen auf den anderen Tag auf dem Server irgendwie Millionen und Millionen von Benutzer automatisch drauf waren.
Wie viele Leute haben die mittlerweile? 300? 350 Millionen?
Ach ja,
so also, viele.
Weiß
viele.
Nicht, Frankreich passt gut rein.
Okay.
So. Genau, und auf jeden Fall haben die jetzt den Server nach außen geöffnet für XMPP. Bedeutet, wenn man jetzt einen Jabber-Client hat, XMPP ist ja Jabber, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Pidgin, Psi oder irgendwas, was halt Jabber spricht, eigentlich so ziemlich jeder Multi-Messenger in letzter Zeit.
Google Talk, GMX, Messenger, Web.de Messenger. Prosin,
der neue AIM kann es, glaube ich, auch irgendwie beschränken.
Okay.
Also die langsam kommen sie alle angekrochen. Auf jeden Fall, wenn man so einen Messenger hat, kann man jetzt freundlicherweise seinen Facebook-Chat-Account da eintragen als Account und dann tauchen auf einmal alle Facebook-Buddies in diese Liste auf. Ich persönlich habe es jetzt nicht gemacht, weil das sind einfach irgendwie noch mehr Leute in meinem Roster und ich muss auch nicht mit denen alle reden. Wenn ich die mag, meinem Roster, in meiner Buddy-Liste, in meinem
der Term Buddy-Liste ist irgendwie rechtlich geschützt, deshalb haben die Jabber-Leute, die wollten ja das wieder frei haben und so, deshalb haben die das Roster genannt. Eine Kontaktliste.
Okay. Ah, genau.
Dann sag doch, was ihr meint.
Ja, genau das.
Genau.
Und auf jeden Fall haben die das jetzt nach außen geöffnet.
Die haben das also intern schon lange benutzt. Die haben auch Jabber benutzt.
Ja, die benutzen einen Server, der irgendwie so halb Jabber spricht, aber nicht so richtig. Die haben also wohl recht viel rausgetrennt. Also
das heißt, die haben einen E-Jabber die genommen und den irgendwie kastriert, oder wie?
Höchstwahrscheinlich. Kann ich mir auch vorstellen, dass es irgendwann nötig ist, weil so viele Leute, wie die da drauf haben, ich weiß nicht, wären die der größte Jabber-Server dann momentan so weltweit? Google? Ja, Google Talk benutzen nicht so viele standardmäßig. Ich meine, gut, obwohl das benutzen sie automatisch, wenn sie in Gmail eingeloggt sind. Das kann sein.
Ja, also, finde ich, das sind dann noch mehr.
Ja, wobei, keine Ahnung, Facebook ist schon verdammt groß. Und nicht jeder ist bei Gmail, aber jeder ist bei Facebook. Jeder amerikanische Jugendliche ist bei Facebook. Und da sind eben auch ein paar bei Yahoo. Ja, egal eigentlich. Aber auf jeden Fall haben sie den jetzt nach außen aufgemacht. Der Server heißt irgendwie dann chat.facebook.com. Kein SSL, kein TLS.
Juhu! Meine Passwörter, Klartext im Internet. Ja,
nein, nicht, wunderbar. Nicht deine Passwörter, sondern dein Text, den du da schickst. Deine Passwörter, die unterstützen dieses lustige Sassel-Authentifizierungsverfahren.
Die werden gehasht.
Digest MD5. Also dein Passwort-Hash ist dann nicht im Internet.
Ja.
Was dann ist nicht so
MD5
schick.
Ist jetzt auch nicht mehr irgendwie der beste Hash-Algorithmus.
Ja, aber es ist immer noch, also wenn du kein Wörterbuch-Passwort hast, dann ist es fast. Es ist
gut, also ein Wörterbuch-Passwort ist dann natürlich, also wenn du...
Oh, wenn du Kuchen als Passwort hast, dann hast du es auch ein bisschen verdient. Also,
dann muss man dann ist sehr schnell, reden. Aber auch, naja gut, nee, sie können auf MD5, glaube ich, es ist doch ungefähr so alt wie SHA-1, oder? Da gibt es doch...
MD5 ist sogar noch ein bisschen älter.
Ein bisschen älter, auch ein bisschen kürzer, ist noch 128 im Gegensatz zu SHA-1, was 160.
Genau. Ja, das Problem an MD5 ist momentan, da kann man Kollisionen drauf berechnen, ja, genau. Allerdings in der Übertragung jetzt nicht so richtig.
Fürs Passwort ist nicht.
Genau,
nicht
für das Passwort
ist ja nur für ein Dokument, was gehasht ist.
Ja, da geht es um Signierung und so Sachen, digitale Signatur und so, dafür ist das dann wichtig.
Genau, also ist, dass sie nicht SSL verwenden, ist nicht so schön, aber ich kann es ihnen echt nicht übel nehmen, weil so viel Last, wie die da haben, das ist schon ziemlich abartig, wenn die da noch SSL für verwenden müssten. Und, ich bin gerade verwirrt, hier steht so eine Frau, die sehr verwirrt. Genau.
Die rumwinkt.
Er unterstützt eigentlich der Server einige Sachen. Er unterstützt zum Beispiel Sachen, dass du den Roster halt bekommst, dass du deine Presence setzen kannst, dass du deine Visitenkarte da reinsetzen kannst. und irgendwie diese Typing-Notifications. Eigentlich unterstützt er da recht viel. Jedoch gibt es ein paar Einschränkungen. Normalerweise kann man irgendwie einfach Buddies in irgendwie...
Darf ich mal sagen, halt stopp?
Halt stopp, ja.
So Sachen wie Typing-Notification und so haben eigentlich nichts mit dem Server zu tun. Die gehen durch den Server durch und der guckt sich das gar nicht erst an.
Ja gut, aber er könnte es auch irgendwie rausschneiden, weil es dann in irgendeinem Feld drin ist, das er nicht braucht oder so.
Naja, ich glaube, nicht angucken und weiterleiten ist performanter als rausschneiden.
Ja, weiß nicht. Oh, keine Ahnung.
Aber egal, erzähl weiter.
Genau, was er auf jeden Fall nicht könnte, ist zum Beispiel so deinen Roster großartig verändern, dass du irgendwie Leute in irgendwelche Gruppen verschiebst, soweit ich weiß, geht nicht so richtig, die außerhalb irgendwie von Facebook sind. Es ist also alles noch nicht so hundertprozentig super. Auch irgendwie deine... Er unterstützt nur diese komische Sassel-Authentifizierung, was eigentlich die meisten Clients können. Miranda spinnt da irgendwie zum Beispiel ein bisschen, ist nicht ganz so standardkonform und ich glaube, Trillion ist auch nicht der Beste, was dieses Sassel angeht. Sie können es alle irgendwie und es sollte eigentlich auch klappen, aber ja, mit ein paar kleinen Einschränkungen. Er kann keine IQ-Stanzas durchlassen, was auch, bist du...
Ja. Ja, also IQ-Stanzas sind eigentlich ziemlich wichtig, weil das sind eigentlich so alles, was man irgendwie mit dem Protokoll Cooles machen könnte,
ja,
wird eigentlich über IQ-Stanzas gemacht. Da können wir ja irgendwie nachher noch mal
also ein bisschen drauf eingehen. Das ist so quasi das, was nicht Text ist, sondern so Zusatzzeug.
Genau, das sind so Zusatzinformationen, was jetzt keine Chat-Informationen sind, sondern so IQ-Stanzas sind auch die einzigen Nachrichten, die man so verschicken kann, auf die man wirklich eine Antwort erwarten kann. Also wenn man so ein IQ-Stanzer, das steht irgendwie für irgendwas, das Q steht für Query, und da kann man dann halt im Endeffekt so einen IQ-Stanzer abschicken und man erwartet dann halt auch eine Antwort darauf.
Das ist ja auch so, es heißt der XMPP, X natürlich für Extensible.
Richtig.
Und damit, denke ich, sind auch so Sachen wie IQ-Stanzers eigentlich gemeint, weil das genau, Protokoll halt genau, recht schön aufbohrbar ist. Das machen sie halt nicht. Und sie sagen selber, also ihr Selbstverständnis ist, dass es kein vollwertiger Jabber-Server sein soll, sondern quasi ein Gateway für den Facebook-Chat, dass du da auch mit Jabber auf den Chat drauf zugreifen kannst. Aber sie wollen jetzt kein richtiger Jabber-Server sein. Aber es ist auf jeden Fall mal ein Anfang. Das ist schon mal ganz nett. Jetzt kann dann, ich meine, den Facebook-Chat haben sie auch schon früher unterstützt. In Pidgin oder so muss man irgendwie über ein extra Modul das Ganze machen. Weiß gar nicht, weiß jemand, wie die das früher gelöst haben? Bei Pidgin zum Beispiel, wie der in Facebook reingekommen sind? War das irgendwie nur über Web?
Die sind da wahrscheinlich über die normale Web-API draufgegangen.
Das vermute ich mal. So stelle ich es mir auch vor. Und so, jetzt geht's halt auch richtig mit XMPP, Jabber, was.
Also ganz verstehe ich immer noch nicht, wofür man das jetzt braucht bei Facebook.
Es ist, also ich finde es nicht schlecht, wenn ich, keine Ahnung, wenn halt einer keinen Jabber-Account hat und auch nicht wirklich einen will, kann ich den jetzt zumindest auch in meine Jabber-Kontaktliste einfügen, ohne dass er irgendwas machen muss, außer auf Facebook gehen.
Okay.
Also ich muss jetzt nicht Leute überzeugen und sagen, geh weg von ICQ, ICQ ist doof, sondern du hast doch eh Facebook und du bist ja den ganzen Tag online und ich...
Darf ich mal was zwischenfragen?
Jo.
Und zwar, was mich interessieren würde, geht's dann auch mit einem, also machen die Server-zu-Server-Verbindung irgendwie? Also könnte ich jetzt mit meinem Account, den ich auf meinem eigenen Server habe, jemanden adden, der irgendwie nur einen Facebook-Chat hat und mit dem reden?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe da noch nichts drüber gefunden. Ich weiß nur, dass die Jabber-IDs, die du selber siehst, anders ist als die deinen Kontakt sieht aus irgendeinem Grund. So steht's
okay.
Im Wiki. Wie gesagt, ich habe ist jetzt auch erst seit gestern oder so, keine Ahnung.
Ja, ich glaube, das war gestern.
Ich habe es auch nur bisher einmal gesehen und habe halt kurz was irgendwie geschrieben, ja, sie können es, aber ich habe es jetzt auch nicht ausprobiert. Wäre auf jeden Fall mal interessant zu sehen. Gute Frage, keine Ahnung. Müssten wir nochmal nachschauen, eventuell.
Okay, das können wir ja. Also meine Vermutung wäre, sie lassen das nicht zu, aus dem einfachen Grund wegen Lastproblemen und sonst irgendwas, da müssten die ja TLS mit anderen Servern noch sprechen und viele, viele, ja.
Genau.
Erfordern ja da irgendwie
ja, also ich hab TLS und so weiter. Das Komische ist, ich habe es weder explizit erwähnt gesehen im Wiki bei denen, noch explizit verboten gesehen.
Mhm.
Aber ja, ich denke, eher nicht, würde ich behaupten. Gerade so, wie sie sehen, dass sie sagen, ist echt nur der Facebook-Chat und du kannst jetzt halt per Jabber drauf zugreifen. Aber es ist jetzt auch kein vollwertiger Jabber-Server. Bedeutet, ich denke, das war jetzt nicht so das, was sie sich drauf konzentriert haben.
Ja gut, aber das zeigt mal, dass so ein offenes System doch mittlerweile auch neben Google Talk und den United Internet-Diensten Verbreitung findet. Mhm. Finde ich gut.
Ja klar, also der neue AIM kann es auch. Was kann denn der ICQ kam doch auch in einer neuen Version
raus. IM und ICQ sind fast dasselbe.
Ja, also ist dasselbe sogar. Also.
Per Definition ist das dasselbe, weil die benutzen, also AOL hat ja irgendwann mal ICQ aufgekauft und genau. Die benutzen da mittlerweile auch komplett dasselbe Protokoll.
Richtig, nur das alten ICQ hast du halt immer noch blöde Nummern, während IM halt ganz normale Worte sind. Und deswegen, du kannst auch problemlos von einem ICQ-Account jemand mit IM schreiben und andersrum. Das geht
ja
auch.
Ja, ist dasselbe Protokoll, heißt Oscar, glaube ich, oder richtig. Hieß Oscar.
Ja. Und ist, glaube ich, auch so dasselbe Server, soweit ich weiß, irgendwie login.oscar.aol.com oder so.
Weiß nicht, ich habe das vor 2,5 Jahren oder so abgeschafft.
Und ja. Ne, ich bin ab und zu noch ICQ online, aber...
Ja. Ja, haben es halt auch mit drin, aber also bei mir geht es gerade auch erstaunlich gut, dass einfach die meisten Leute halt irgendeinen Google Talk oder so mit drauf haben.
Ja, also die meisten Leute sind, also gerade in der Open Source Szene haben einen Java Account.
In der Open Source Szene ist sowieso aber so, sag mal, die normalen Leute.
Die normalen. Ja. Die anderen. Wir und die anderen.
Richtig, ja, genau das kennen wir ja aus Rant Lost und so. Aber egal, weiter.
Ja, bla bla bla, nächstes Thema würde ich behaupten, oder?
Bla bla bla.
Dann
oder ist, hat noch jemand eine Frage? Keine Ahnung.
Nee, also ich bin nicht bei Facebook, ich habe keine Ahnung von dem Schnee, aber ich kann nochmal dazu sagen, ihr könnt trotzdem Fans auf Facebook von Radio Tux werden. Wir haben mittlerweile, ich glaube, 42 oder irgend sowas.
Boah. Dann bitte kein Fan mehr werden. Wir wollen diese Nummer.
Nee. Oder wenn es noch nicht 42 sind, dann noch mehr werden oder so. Ich weiß es gerade nicht. Wie gesagt,
dann müssten wir direkt den Sprung auf 1337 schaffen.
Richtig. Also, entweder oder.
Ja, also bis zur nächsten Sendung, Jungs, hängt euch rein. Und Mädels. Rein. So.
Aber hier, Marc kann mal auf Facebook gucken und gleich mal Fan werden, wenn du nicht schon Fan bist.
Richtig, sobald meine Internetverbindung wieder
tut.
Atemberaubenden Geschwindigkeit.
Kannst du mal. Also ihr könnt da irgendwie, ich blick das ja auch nicht, aber jedenfalls kann man Fan werden.
Richtig.
Von Radio Tux.
Sehen die Leute, was du schreibst.
Ja, was ich schreibe.
Also was Radio Tux schreibt.
Was Radio Tux schreibt, genau. Es sind so ein, zwei Leute, die das Ding maintainen und da irgendwas reinschreiben. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch auf Twitter folgen, da schreibe ich wenigstens. Und das blicke ich jetzt auch. Mhm. Aber Facebook wird nix. Da habe ich mich ja letzte Woche schon gegruselt, was die alles wissen. Aber diese Woche ist, oder letzte Woche ist irgendwas Lustiges noch passiert und hat irgend so ein Microsoft-Manager gesagt, Microsoft ist gar nicht innovativ. Ich meine nicht, dass wir das nicht schon wussten, aber jetzt hat es Microsoft selber irgendwie eingesehen. Oder zumindest Ex-Microsoft, oder wie war das?
Ex-Microsoft und so direkt hat er das nicht gesagt.
Achso, also haben wir alles nur falsch verstanden.
Nee, so halb. Also die Sache sieht folgendermaßen aus. Also die Grundaussage von diesem Artikel, den wir da noch verlinken werden, ist im Endeffekt, Microsoft hätte das Potenzial, viel innovative Produkte rauszubringen, bloß die ganzen Scherereien unter den Abteilungen, so Microsoft intern, weil die sich irgendwie gegenseitig bekriegen und dann irgendwelche Manager Sachen entscheiden aufgrund von persönlicher Einstellung und so weiter, schaffen die es nicht, die Innovation irgendwie auf den Markt zu bringen. Und da gibt es halt irgendwie zwei Beispiele. Das eine war ClearType, was so Schriftdarstellung ist. Da hat der Manager behauptet, der bekommt davon Kopfschmerzen und hat gesagt, das macht man nicht. Mittlerweile ist das aber auch in Windows integriert und das nächste war...
Ja, die Frage ist, wie lange das gedauert hat, ne?
Ja, das hat dann ein paar Jahre gedauert.
waren die nicht einer der Ersten, die das sogar... Ich weiß nicht, gab es diese geanti-aliasten Fonts auf Linux schon?
Die gibt es schon du meinst dieses Subpixel-Rendering?
Subpixel, genau.
Das gibt es schon eine ganze Weile. Ich bin mir allerdings nicht sicher, wer das zuerst hatte. Also meine Vermutung wäre jetzt mal Apple. So. Ja, aus dem Bauch raus, die Leute stehen auf schöne Schriften.
Ja, wurde 1988 bei IBM entwickelt und war zum ersten Mal bei Mac OS 9 dabei und bei Windows XP.
Also, und Mac OS 9 ist schon ein paar Jahre älter als Windows XP. Ja. Also Windows XP war Ende 2001 und kam Mac OS 9.
Ihr kommt drauf an, welches?
Also ja, wahrscheinlich, 9. Wenn sie sagen 9, dann war das wahrscheinlich so Anfang 9, oder? Egal. Jedenfalls die zweite aus...
1999.
Okay. Also das war 2 Jahre für.
Ja.
Okay.
Was bei wichtigen Technologien schon eine Ewigkeit ist, zumindest natürlich. Heutzutage. Mhm. Ja, du wolltest was sagen.
Genau. Die zweite Aussage war, bezieht sich auf das Office-Team. Da wollte das Office-Team eigentlich coole Sachen wie so Tablet-PC-Unterstützung 2001 in Office mit reinbringen. Und der Manager hatte halt was gegen Tablet-PCs und dann kam es halt nicht rein und kam erst viel später rein. Und gerade solche Sachen hat er halt kritisiert und finde ich, hat er absolut recht. Und also Microsoft Research an sich, wenn man sich mal anguckt, was die so machen, und die geben ja auch vielen Leuten relativ viel Geld in die Hand, um mal coole Sachen zu entwickeln. Mhm. Die machen eigentlich schon nette Sachen. Denkt man eigentlich gar nicht so von Microsoft. Aber
so ich meine, die haben eine große Research-Abteilung und die müssen ja auch irgendwas machen den ganzen Tag.
Ja, erstens, sie haben sie
groß. Mal, erstaunlicherweise. Also ja. Microsoft kauft echt Wissenschaftler ohne Ende ein, nur dass sie bei Microsoft sind. Die machen da nicht wirklich was.
Ja, aber ist das erstrebenswert, also so als Wissenschaftler jetzt mal?
Ja, total geil.
Natürlich.
Die geben dir Geld ohne Ende, du hast total coole Projekte, ja, wo du echt reinfressen kannst, du musst jetzt nicht überall rauskommen.
Nee, ohne Witz.
Stell dir ja, das aber durch. Willst du das? Also ich meine, wenn ich jetzt so Wissenschaftler wäre, will ich da auch irgendwas machen, was irgendwann mal die Menschheit weiterbringt oder so.
Ja klar, kannst
kennst du
auch
Wissenschaftler? Nee, also ganz
ich
ehrlich.
Ich sag ja nur, wenn ich einer wäre.
Ja, nee, ganz ehrlich, du bekommst eigentlich so Geld in die Hand gedrückt und wirst dafür bezahlt, dass du eigentlich coole Sachen machst, für die du dich begeistern kannst.
Ja, aber was bringt mir das, wenn ich mich dafür begeistere, wenn ich das niemand anders zeigen kann?
Das kannst du ja früher
die
oder später.
Die ja auch recht viel Zeug. Also ja, dieses Fotosynth, diesen lustigen Multitouch-Table, den sie da haben.
Ja, die haben auch einiges anderes gemacht, wo man gedacht hat, wow, aber es kam nie raus.
Meintest du Surface?
Genau, Surface.
Genau.
Dann, was kam da noch alles raus? F-Sharp kam, glaube ich, aus der Ecke. Yep. Die haben...
F-Sharp kam von diesem, da hat doch dieser, wie heißt er denn, der an dem Haskell-Compiler mitarbeitet. Wie heißt er denn?
Ja.
So ein Brite.
Ja, ja, der...
Ja. Genau, der arbeitet da nämlich auch bei Microsoft. Und was haben sie dort da noch gemacht? Irgendwas mit Sing?
Ganz großartig finde ich Channel 9. Channel 9 ist die, die Videoseite quasi von Microsoft Research. Die haben sehr, sehr geile Interviews mit vielen der Leute und auch total locker. Also kommt rein irgendwie so Handicam-mäßig. So, ja, wir gehen jetzt in sein Büro und dann sitzt halt dieser zottlige Wissenschaftler. Erzählt ihr irgendwie 45 Minuten ein vom Baum, malt schön auf sein Whiteboard, ist echt super anzuschauen, super interessante Talks teilweise. Ist also ganz, sind ganz coole Sachen dabei.
Ja, wie gesagt, sie hätten das Potenzial, irgendwie coolere Technologie auf den Markt zu bringen, aber das scheitert dann irgendwie so an den Führungskräften und an Streitigkeiten zwischen Abteilungen und so weiter, und das Ganze wird dann halt in dem Artikel so ein bisschen kritisiert.
Und aber hat das nicht jede große Firma? Ja,
würde ich auch sagen, gerade wenn sie, also ich denke, gerade so Sachen wie Google zum Beispiel eher weniger.
Na, wahrscheinlich jetzt die, mittlerweile haben, auch. Also ich meine, das kommt immer, wenn du jung, dynamisch bist und je größer du wirst, umso mehr Hierarchie du reinpackst, also wenn du eine flache Hierarchie hast, dann kann halt irgendwie jeder machen, was er will, aber sobald du irgendwie ja, zigtausend Ebenen hast und dich dein Vorgesetzter nicht irgendwie total super findet und oder hinter jedem Projekt steht, was deine Mitarbeiter machen, sondern du irgendeinen sitzen hast und der sagt, nö, ja, was willst du denn da machen?
Ja.
Das ist halt immer, das hängt dann auch von den Menschen ab und von
ja,
der
nee, das Organisationsstruktur. Das hängt vor allem von der Unternehmenskultur ab. Also Microsoft, sondern Google hat da eine ganz andere Kultur. Ich meine, die geben ja ihren Mitarbeitern zum Beispiel auch die Freiheit, 20% ihrer Arbeitszeit in coole Technologie, also in Sachen zu investieren, die ihnen persönlich wichtig sind. Und aus solchen Sachen ist zum Beispiel Gmail oder ich glaube Wave auch. Und
alles, was
das ganze neue, der ganze neue coole Scheiß, der so von Google kommt, ist bei solchen Projekten entstanden. Und ja, um das jetzt mal mit einer anderen Firma zu vergleichen, ich glaube nicht, dass sich so jemand wie Steve Jobs oder so das gefallen lassen würde, dass irgendein Manager da Technologien zurückhält, sondern der wird dann die längste Zeit...
Weiß.
Ja gut, ich meine, irgendwie früher oder später muss das ja mal bekannt werden.
Ja, also, wenn es dann schon zu spät ist, dann ist es halt schon zu spät.
Ja gut.
Ja, wobei, muss auch sagen, Microsoft war, glaube ich, auch recht lange Zeit so. Soweit ich mich erinnern kann, hat Bill Gates, glaube ich, bis zu, keine Ahnung, welches Windows das war. Auf jeden Fall hat er ewig lang wirklich jede Zeile Source Code, die da rausgehauen wurde, durchgelesen. Und nur um sicher zu gehen, dass es auch seinen Ansprüchen entspricht. Also es war auf jeden Fall bei 3.11 noch so, 95 könnte sogar auch sein, oder NT, dass es da noch gemacht hat. Und ja, aber prinzipiell Microsoft Research ist toll. Das andere, ich glaube, es kommt auch stark auf den Markt an. Also wenn du wirklich so, Microsoft hat ja Unmengen an Firmen als Kunden. Neben diesen normalen Home-PCs haben sie auch echt viel, was sie auf Server verdienen. Und da kannst du halt nicht einfach mal irgendeine Technologie einführen, die nicht 100% okay ist. Deswegen denke ich auch, sind die Neuerungen bei Microsoft so der kleinste gemeinsame Nenner. Bei Linux ist es recht egal, da kommt rein was Cooles.
Ja.
Bei, keine Ahnung, macOS ist es auch so, dieser bisschen dieser Diktator-Ansatz, wenn Onkel Steve sagt,
nö, das ist gut. Nö, ja.
Ja, genau, und das ist halt immer, ob sie es jetzt irgendwie Design by Committee machen oder den Benevolent Dictator, den gutmütigen Diktator dann haben, der dann...
Ja. Machiavelli.
Richtig. Ja, nee, ich meine alle. Ich schau dir, keine Ahnung, Python an mit Guido Rossum, der da sagt, was
los ist. Oder Linux. Oder
Linux mit Torvald, Ruby mit Mats, der eigentlich auch die Fäden da in der Hand hat. Und dann schau dir mal Java an, die jetzt seit irgendwie Jahren versuchen, Clojures in die Sprache zu bringen, weil sie halt echt hier einen komischen, riesen Community-Prozess haben. Und da ist Microsoft... Ja, wobei...
Ja gut, und dann haben wir halt noch so Leute wie zum Beispiel die Apache Foundation, die momentan einfach nur in jedem JCP-Vote Nein votet, aus Prinzip, weil sie irgendwie ein Problem mit anderen Leuten haben. das ist dann natürlich wieder das Nächste.
JCP ist der Java Community Process.
Genau.
Ja, das ist halt, je mehr Leute daran interessiert sind, desto problematisch ist. Und ich denke, Google hat halt recht wenig Core-Produkte. Und die Core-Produkte, die sie haben, sind recht einfach. Ich sag mal in Anführungszeichen, also ich meine, die Infrastruktur mag schon extrem cool sein, aber so was Google so dem Endbenutzer zeigt, das ist ja verschwindend gering gegenüber zu dem, was Microsoft da an echtes Betriebssystem raushaut. Und es ist schon, ich denke, hat viel der Markt mit zu tun, wie innovativ du überhaupt sein kannst, ohne dass dir all deine Shareholder irgendwie das Haus zusammenschreien.
Ja.
Ja.
Genau. Gut, hat man das.
Ja, dann
wo machen wir denn weiter?
Ja, ich würde jetzt kein so ein schweres Thema nehmen. Wir können erstmal sagen, was so in der Linux-Welt noch diese Woche passiert ist.
Jo.
Und zwar waren da ja so zwei größere Sachen. Einmal ist die KDE Software Compilation 4.4 freigegeben worden. Vor allem Nepomuk und ein paar andere Sachen sind verbessert worden. Ich benutze es jetzt schon seit ein paar Wochen und bin sehr zufrieden damit. Also gab einige Verbesserungen. Gut, also Nepomuk und Akunadi stören mich immer noch gewaltig, aber...
Was sind denn Nepomuk und Akunadi?
Also Nepomuk ist eigentlich das Zeug, wo du deine Tags reinschmeißen kannst. Du kannst eigentlich jedes Dokument taggen und dann können verschiedene Programme darauf zugreifen. Und Akunadi ist das PIM, also Personal Information Management Framework, wo alle deine E-Mails, Kontakte, Kalender und sowas drin liegen können und dann auch wieder Programme drauf zugreifen können. Und die Suchfunktion in KDE setzt dann zum Beispiel auf an Nepomuk auf. Das ist jetzt standardmäßig auch im Dolphin, also im Desktop System so verankert. Ja, aber wir haben letzte Woche vorletzte Woche, glaube ich, war Frank da. Da haben wir schon mal näher drüber geredet. Also wer will, hört sich am besten diese Sendung nochmal an. Müssen wir jetzt nicht groß ausdiskutieren. Vielleicht nochmal der Hinweis, dass am Wochenende jetzt in mehreren Städten in Deutschland, also hier in der Gegend, in Karlsruhe, Partys stattfinden, wo man sich mal mit anderen KDE-Community-Mitgliedern zusammensetzen kann. Bisschen sich freuen kann, dass die neue Version rausgekommen ist, Fragen stellen kann, trinken, was auch immer. Ja, das vielleicht zu KDE. Jetzt geht's dann weiter mit dem nächsten größeren Projekt, was auch ein neues Release rausgebracht hat heute, nämlich OpenOffice.org hat die 3.2 rausgebracht. Weiß nicht, hat die von euch jemand schon angeschaut?
Ja. Sie ist schneller beim Starten.
Schneller beim Starten.
Also ich habe sonst nicht großartig viel mitgekriegt, aber ich habe ich habe diese OpenOffice Go-Version mir runtergeladen. Was weiß ich mal, was da eigentlich genau der Unterschied ist?
Ja, das eine ist die Novel-Version OpenOffice Go, glaube ich. Ah, oder?
Okay. Also oder? Ich habe es halt über einen Paketmanager in Arch Linux, über diesen Jaurt in Auer.
Ja, also genau, OpenOffice, also Go oder go-oo.org ist von, ich glaube, von Ubuntu, von Novell und von einigen anderen Distributoren so eine Version, die sie reinpacken.
Genau. Und die war auf jeden Fall, oder generell die neue OpenOffice-Version ist auf jeden Fall wesentlich schneller beim Starten. Also da gab es, glaube ich, auch auf der OpenOffice-Seite irgendwo so einen netten kleinen Graph, wo sie halt gezeigt haben, wie das Ding immer und immer schneller wird beim Starten, was auf jeden Fall schon mal ein netter Anfang ist. Ansonsten haben sie die Kompatibilität mit den Microsoft-Binärformaten verbessert, sowie auch die mit den OpenOffice XML-Formaten, glaube ich. Also recht viel unter der Haube quasi so gemacht. Ja, ich glaube, Vorlagen, die sie mitliefern, sind alle immer noch potthässlich. Das ist da natürlich der Nachteil. Das ist so eines meiner größten Kritikpunkte an OpenOffice und könnte ich designen, dann würde ich da eventuell was versuchen, aber ich kann es nicht. Deswegen, das ist so einer der größten Vorteile, die das die MS Office meiner Meinung nach im Moment noch hat, dass die Vorlagen bei MS Office einfach schick sind, wie bei Open Office irgendwie blau-braun gezackt oder so.
Okay, also ich benutze es gerade ab und zu mal, um also, Brief zu schreiben vielleicht. Ja,
ich,
also was so.
Ich Vorlagen meine ich jetzt bei Impress eher, okay. die PowerPoints, der PowerPoint-Klon.
Obwohl ich letztens für eine Zusammenarbeit Impress benutzt habe und da eigentlich relativ gut mit klar kam, musste mich aber erstmal umgewöhnen, weil ich vorher die ganze Zeit das mit LaTeX und LaTeX Beamer gemacht habe. Und gedacht, hä, wie füge ich denn da überhaupt mal einen neuen Unterpunkt ein? Ich stand echt davor und habe gedacht, kann nicht sein, kann mir mal jemand erklären, wie man das macht?
Ja.
Ja?
Und dann kommt die nächste Erleuchtung, so wie ich kann das Bild hinschieben, wo ich will.
Ja. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe dann immer tierische Probleme, da irgendwie ein konsistentes Layout reinzukriegen. Also ich mache dann immer eine neue Folie und dann stimmt das wieder hinten und vorne nicht. Und irgendwie, also ich bin da so schöne konsistente Layout-Vorlagen von LaTeX gewohnt. Das finde ich da irgendwie ein bisschen... Ja. Also LaTeX Beamer ist auf jeden Fall... Ja, man muss sich ein bisschen anstrengen, um da irgendwie was hinzukriegen, was da ein bisschen nach was aussieht, aber... so vom Design her und von der Konsistenz her und von der Bedienung, was man da rauskriegt, finde ich das eigentlich echt schick. Mhm. Da gibt es dann auch so tolle Tools, mit denen man das so optisch ein bisschen aufpeppen kann mit irgendwie Animationen und so.
Aber da muss man sich natürlich mehr einarbeiten.
Richtig. Ja. Da sehe ich auch ein bisschen eine Gefahr für OpenOffice, dass gerade was das ein bisschen Einarbeiten und so angeht, da zieht Microsoft gerade schon extrem davon. Also ich habe mir neulich beim Kumpel, der hat irgendwie sich die MS Office 2010er Beta, Alpha, sonst was runtergeladen und die haben jetzt schon ein paar verdammt coole Features. Sie können zum Beispiel automatisch Objekte aus Bildern freistellen und gut sogar. Oder wenn du irgendein Bild für deine Präsentation nimmst, dann musst du nicht das komplette Bild nehmen mit den hässlichen Kanten außen, sondern du kannst echt das Ding anklicken, was du haben willst. Und der schneidet dir automatisch das Ding aus, schön pixelgenau, ohne da irgendwas komisch zu machen. Und ich denke, willst du sowas in OpenOffice reinmachen? Weil das ist halt, sowas kostet mich zum Beispiel immer sehr viel Zeit, wenn ich halt, ich mag so Präsentationen, das im Grunde nur ein Bild, Text runter und dann irgendwie... Dann zwei Punkte drunter und dann rede ich da irgendwie 5 Minuten drüber und dann ist das nächste.
Genau,
nächste
mit LOL-Katzen.
Mit LOL-Katzen. Hoffentlich.
Also bei Mike seinen Präsentationen, wer die kennt, da sind immer LOL-Katzen mit drin.
Oder Darth Vader mit einem Sombrero. Ich finde, sowas muss sein. Das ja. Da passen Leute wieder auf. Nee, und sowas ist eben recht zeitintensiv, selbst wenn du es in Beamer machst. Ich meine, Beamer ist dann egal, weil du hast eh nur ein Bild und einen Textpunkt, dann ist. Ja. Du musst nicht viel machen, aber gerade das Freistellen oder so, das ist halt schon extrem cool. Und ich hoffe, OpenOffice zieht nach. Und weiß eigentlich jemand, was aus den Ribbons geworden ist? So? Die haben doch auch so eine
Design-Studie. Naja, die haben Designstudien, aber ziemlich viele. Und diese Art von Ribbons war nur eine Idee von 30 oder so. Mhm. Und da geht's wohl weiter. Aber ich habe jetzt den Namen von diesem Projekt vergessen. Ich glaube Renaissance, ja. Ich glaube OpenOffice Renaissance, kannst du mal gucken. Das ist, glaube ich. Also da gibt es mehrere Vorschläge und die werden jetzt, glaube ich, evaluiert oder und sowas.
Ja, weil ich denke so, also vom gerade Dateikompatibilität, so ist das alles recht schick, kann schön PDF-Dateien rausrendern und so, alles super. Nur halt was Use and Feel und die schicken, die sexy Features angeht. Es gibt zum Beispiel jetzt auch, was ich auch gesehen habe beim 2010er, es gibt so Slide-Transitions, die nicht komisch oder hässlich sind. Also wirklich Übergang von Slide nach Slide, der nicht so riesig und groß wirkt, sondern eigentlich recht elegant. Ja, also Renaissance ist das Open Office Projekt und 25% complete.
Ja, dann ist da noch ein weiter Weg, aber da kann man sich mal auch.
Ja, aber es ist schön, dass man sieht, dass sich was tut. Also ich mag Open Office eigentlich vom Prinzip her, so für Briefe schreiben, super, top.
Ja, für Briefe oder schnell mal irgendwas zusammentippen, wo es halt nicht groß auf Design irgendwie ankommt. Ja. Funktioniert gut und wie gesagt, ich habe letztens, als wir diese Präsentation gehalten haben, hat auch jemand ein Plugin noch installiert, wo man dann halt auf dem Beamer die Folien gesehen hat und auf dem Laptop konntest du deine Notizen sehen und konntest die Zeit sehen, die abgelaufen ist, seitdem die Präsentation gestartet
ist
und so.
Die gibt es, glaube ich, schon seit Office 97.
Okay, habe sowas noch nie gesehen.
Das ist natürlich nett, klar.
Ja. Ah ja, sowas gibt's auf jeden Fall. Also es gibt halt einige Plugins.
Gibt es eigentlich irgendwas, ein Konkurrenzprodukt? Also im hier, wie heißt es bei Car Office, der, die PowerPoint-Version?
CarWriter, CarPresenter,
glaube ich.
CarPresenter, ja, genau.
Ja, die, ich habe mal neulich versucht, irgendwas anderes zu anderes auszuprobieren, außer dem Ding. Also ich habe unter Linux echt gar nichts gefunden, was auch nur ansatzweise an Impress rankommt. Ja. Impress kommt dann auch nicht an quasi das normale PowerPoint ran. Das ist ein bisschen traurig eigentlich. Also ich mache es ja, halt auch also, mit Beamer oder... Ja.
Also ich habe mich jetzt echt an Beamer, an Latex Beamer gewöhnt und ja, kommt damit sehr gut klar.
Also ich benutze Latex Beamer in Kombination mit KeyJNote, heißt dieses Programm. Das ist dieses...
Ist das ein Python 3D-Dings?
Ja, ich glaube, das ist in Python geschrieben. Man kann da praktisch so auf Knopfdruck dann... Animationen in den Slide-Übergängen und so Sachen reinmachen, kann dann irgendwie auch, wenn man Sachen hervorheben will, kann man irgendwie Space drücken und dann bekommt man wird der Hintergrund abgedunkelt und man bekommt so einen weißen Punkt, mit dem man mit der Maus irgendwelche Sachen markieren kann und so. Das ist ziemlich schick.
Wie heißt das
KeyJNote.
KeyJNote, so wie JKeynote, nur anders.
Ja.
Okay. Okay, das Programm hieß früher KeyJNote und heißt jetzt Impressive.
Okay, dann heißt es jetzt Impressive.
Richtig. Auf jeden Fall muss ich mir anschauen.
Hm?
Klingt interessant. Ich poste
ja, und das kann das.
Ich hab's schon angeschaut.
So wie ja, genau. Und das kann das halt mit PDF-Dateien zum Großteil und das kann es relativ gut. Und
genau. Jo. Den Link gibt's dann wie immer in den Shownotes, behaupte ich jetzt mal. Ich habe ihn in die Wave eingefügt. Und
wenn du in die Wave eingefügt hast. Ich gucke gerade CarPresenter an und eigentlich ist es ja gar nicht schlecht. Also zumindest mal so.
Ich hab's probiert, war der pure Horror und ich habe gar nichts hinbekommen. Aber es kann auch meine Dummheit gewesen sein.
Also zumindest diese KDE 4 Sachen gefallen mir ja hier, dass man es halb auseinandernehmen kann.
Ja,
du kannst
also
hier jedes Teil irgendwie wegnehmen, woanders hinschieben und... Und so die Grundfunktionen sind alle schnell erreichbar und so. Okay, ich habe jetzt nicht getestet, wie es ist, da schnell eine Präsentation zu erstellen.
Deswegen, also es sah auch sehr,
so
sehr attraktiv aus.
Es sieht echt attraktiv aus.
CarOffice habe ich eigentlich auch schon immer gemocht, aber irgendwie. Ich finde, da fehlt noch was.
Ja, gut, ich meine, CarOffice ist natürlich auch nicht so schnell in der Entwicklung wie jetzt OpenOffice.
Ah, aber es ist vom, gerade was ein Support zum Beispiel von diesen ODF-Dateien angeht, war es besser.
ODF ist ja vor allem, Da haben die CarOffice-Leute ja auch mit dran rumgearbeitet. Also ODF ist ja bei dieser, wie heißt die, OASIS standardisiert worden. Und das waren unter anderem die Sun-Leute und da waren auch einige von CarOffice dabei.
Ja, das ist natürlich
also gut. Das ist im Stand. Aber ich habe öfter mal Probleme gehabt, wenn ich irgendwas mit Office, also mit OpenOffice.org geschrieben habe und dann mit KOffice geöffnet habe oder andersrum.
Das lag aber an OpenOffice wohl. Das haben sie jetzt auch gehört. Deswegen haben sie auch den ODF-Support in der neuen Version in der
3.2
verbessert.
Das ist jetzt 1.2 Extended, hier habe ich gesehen. Steht bei OpenOffice 3.2. Das ist jetzt dann besser, oder wie?
Ja, laut Gerüchten.
Okay, ja, dann muss man das mal... Ich habe es jetzt noch nicht drin. Es ist scheinbar in... Gut, ich habe heute noch kein Update gemacht. Ich müsste mal gucken, ob das in OpenSUSE schon drin ist, weil ich habe gerade wieder... Ich benutze gerade wieder öfter OpenSUSE. Ich wechsle ja immer zwischen Arch Linux und OpenSUSE hin und her. Und auch KDE 4 ist seit gestern in OpenSUSE drin. Also da kann man mal einfach ins OpenSUSE-Wiki gucken, wie man es installiert.
Die neue Version von KDE 4.
Ja,
genau.
4.4.
4.4, genau. Nicht nur 4. Genau. Eine Frage vielleicht noch zu diesem KeyJNote, Impressive, wie es jetzt heißt. Ist es... Auf was basiert denn das? Das basiert nicht auf dem LaTeX-Zeug, sondern auf der PDF, die am Ende rausfällt.
Genau.
Bedeutet, ich kann jede PDF, die ich mache, damit cool präsentieren.
Richtig. Also die PDF, die ich dir da gerade gezeigt habe, das war eine, die mit OpenOffice erstellt wurde.
Ah, okay, das ist natürlich sehr cool.
Also man kann da im Endeffekt alles, was irgendwie PDF-Präsentation ist, reinwerfen und der animiert dann halt einfach die Übergänge so generisch. Und man kann dann halt auch dieses Text markieren und hervorheben und so. Das geht halt alles auf Basis der PDF.
Mhm. Okay, ja. Cool. Ja.
Ich glaube so oder so. Konnte zumindest mal dieses KPDF oder Okular, konnte sowas früher auch, da konntest du auch einen Effekt zwischenlegen zwischen dem.
Ja, nee, der, kann. Also der kann viel mehr, der kann irgendwie so kleine Spotlights machen
und
so cooles
aber
Zeug. Genau.
Einfach nur präsentieren und irgendeine Bewegung zwischenmachen, das kann Okular oder KPDF auch.
Okay. Cool.
Gut, dann schließen wir das Thema ab oder gibt es irgendeine Frage im Chat? Weiß ich nicht, habt ihr mal reingeguckt? Ich bin gerade nicht so schnell da hinterher, aber dann würde ich, dann können wir ja von mir aus jetzt die Google-Themen anreißen.
Hm.
und da mal durchmarschieren. Fangen wir erstmal mit dem leichteren der zwei an. Nicht mit diesem Bus, aber mit einem Auto.
Mit dem Auto, richtig. Es gab da mal so ein Auto. Das kennt man vielleicht von irgendwie, keine Ahnung, von Bildern. Vielleicht hat man es auch mal an sich vorbeifahren sehen. Das ist
Gott sei Dank noch nicht.
Das Google Street View Car. Da handelt es sich im Endeffekt um so ein Auto, das hat ganz viele Kameras auf dem Dach und ja, das fährt halt durch Städte und macht da Street View Bilder für. Und da stand es mal in Berlin an der Straßenecke, hat er geparkt. Und dann haben irgendwie ein paar Leute von FAT, die Gruppe nennt sich Free Art and Technology, die haben das vor dem Haus der Kulturen der Welt in Berlin gesehen.
Die schwangere Auster für Berliner?
Die schwangere Auster, das verstehe ich jetzt nicht. Ja, aber
deswegen habe ich ja auch gesagt für Berliner.
Okay,
du musst es
okay, ignoriert.
Okay, notiert, zu den Akten gelegt. Jedenfalls haben die das Auto da stehen sehen und haben gedacht, hey, da könnte man doch mal was mitmachen. Und ich weiß jetzt nicht, wo die dieses Device herbekommen haben. Aber irgendeiner von den Leuten hatte da plötzlich so einen GPS-Tracker und hat dann halt irgendwie an dem Auto befestigt. Ja, und jetzt konnte man halt übers letzte Wochenende so ein paar Tage lang auf Google Maps einem Google Street View Auto folgen, wie es durch Berlin fährt, und kann da halt praktisch auf Google Maps, haben die da lustig irgendwie die ganzen Strecken eingetragen und konnte man dem halt zugucken, wie das Auto in Berlin rumfährt. Und ja, wahrscheinlich ist das irgendwann auch mal Google aufgefallen. Ich weiß jetzt, gab es da irgendwie eine Reaktion von denen? Oder?
Nicht, dass ich gesehen hätte. Ich fand nur die Reaktion von Seiten der Leute sehr lächerlich teilweise. Also ich habe nur ein Video gesehen mit irgendeinem Haufen Hippies, die dann halt irgendwie hinter dem armen Autofahrer gerannt sind und fuck Google geschrien haben. Das ist so, ja Leute, damit habt ihr eure Position durchgesetzt und ihr geht ganz klar
die Also ja. ich meine, der erste Teil war ja echt witzig irgendwie jetzt. Ja, ja. Also ich meine, das ist ja ein cooles Projekt. So.
Ja, ich, also
tracken Google mit Hilfe von Google.
Ja, ja, das Projekt an sich fand ich echt eine lustige Aktion und gerne mehr von solchen Sachen. Also ich meine, ich glaube auch nicht, dass das die Google-Leute jetzt unbedingt tierisch gestresst hat. Ich meine, könnte ja wahrscheinlich, es wurde ja ihre eigene Technologie eingesetzt, um das Auto zu verfolgen.
Es sind halt viele Leute ohne Hosen jetzt auf den Bildern, was ein bisschen ein Problem ist. Also das kam bei diesen Fuck-Google-Leuten, die waren ein bisschen nervig, die Fuck-Google-Leute, aber dann kamen halt Leute nur in Boxershorts hinterhergerannt und haben sich da so zerstören sie halt die Aufnahmen für Google quasi.
Ach so, das ist die Intention.
Ich weiß nicht, ob das die Intention ist, aber ich denke nicht, dass Google Lust hat, so viele, ich denke, die machen dann lieber nochmal irgendwie frühmorgens Aufnahmen oder so, anstatt dass da auf 200 Metern irgendwie nur Leute in Boxershorts sind mit dem Auto.
Geil.
Komische Menschen, aber ja.
Schön.
Naja. Ja.
Genau.
Kann man davon halten, was man möchte. Also ich finde das irgendwie seltsam.
Ich habe da einen Link hingepackt, ich habe das echt nicht gelesen.
Das sind drei Links in der Wave.
Ich habe einen Link in der Google, vier Links sogar, den untersten kann ich dir sehr empfehlen zu klicken, die verrückten Norweger. Ich weiß nicht, was los war, aber irgendwo in Bergen sitzen zwei Typen in Taucheranzügen.
Ja, die hab ich auch gesehen. Wunderbar.
Da sitzen zwei Typen, da siehst du, wenn der irgendwie zurückgeht, sitzen die da echt auf ihrem lustigen Sonnenstuhl hier direkt an der Straße in Taucheranzügen mit Schnorcheln und irgendwie so einem kleinen Dreizack, um Fische aufzuspießen. Und dann fährt dieses Auto vorbei und dann rennen die da hinterher und verfolgen es mit dem Dreizack und der Harpune. Das ist super. Lustige Leute.
Ja, in Sachen Google, Google Street View, da gab es doch auch mal diesen Zwischenfall mit dem Reh.
Ah, da gab nicht nur, ja.
Ja, und
haben sie den Reh tot gefahren oder was?
Ja. Ja. Und man konnte das auf den Street View Bildern sehen, das war nicht so toll.
Oh, gut.
Ja, weiß nicht.
Es gab ja auch massenweise Unfälle, irgendwie so eine Oma, die mal vom Rad gefallen ist.
Ja, oder irgendwie so
Drogenverkäufer.
Ja, Leute, die gerade andere mit Waffen bedroht haben. Richtig. Also, ja, also die müssen da teilweise auch durch sehr seltsame Gebiete fahren, wo sowas passiert. Naja, scheinbar.
Wenn sie die ganze Welt wollen, dann.
Richtig. Ja, ich glaube, so Google Street View Car fahren ist schon.
Da gab es auch so, nix so, für euch, cooles, so einen coolen Cartoon drüber, irgendwie zwei so Dinge, die Google Street View und dann irgendwie die Google Maps Leute, also irgendwie ganz irre, ganz lustige Geschichte. Vielleicht finde ich es, vielleicht kann ich es da reinpacken. Ich habe leider keine Ahnung, was ich suchen sollte. Ja, aber der Street View Wagen. Nouveau.
Jo.
Gut, zweites Thema.
Der Bus. Ja, jetzt den Bus, nachdem wir gerade vom Auto überrollt worden
sind. Hat jemand von euch den Google Bus schon getestet oder bin ich der einzige Busfahrer hier?
Du bist der einzige Busfahrer, weil wir andere haben keinen Gmail-Account.
Genau.
Kein Gmail-Account?
Nein.
Ich habe einen Google Wave-Account, kann man damit auch sowas machen?
Ich bin nicht sicher.
Will
ich auch nicht haben.
Mein Google-Account hängt auch nicht an einem Gmail-Account dran.
Mein Google-Account hängt
ich glaube, ich habe einen Gmail-Account, der auf meinem Handy läuft, aber der wird nicht synchronisiert und dann abgerufen, den kennt keiner. Und nö, dann,
ja, dann erzähle ich ein bisschen. Ja. Google Bus ist quasi, ich würde sagen, die Twitter nur richtig gemacht. Also die sind quasi Twitter insofern, als dass sie wirklich dieses Microblogging-Conversation-Zeug machen. Nur dass es halt, ist so eine Mischung aus Wave und Twitter eigentlich. Also du kannst auch deinen Status da reinklatschen. Das Schöne
also
ist,
ein Facebook. Nee, oder wie?
Ja,
nee.
Ähnlich. Also geht alles in die Richtung. Da darf ich
nachher nochmal einen von meinen Lieblingsdiensten, Soup.io, mit reinbringen. Sowas in der Art ist das ja am letzten Endes auch.
Ja, auch alles mit drin. Also es ist quasi, du kannst erstmal deinen Status da veröffentlichen. Und das Nette ist, du kannst zu diesem Status auch noch Bilder anhängen oder Location-Informationen. Also das, was Twitter jetzt so nach und nach reinbringt, also gut. Location haben sie irgendwann neu reingebracht, Antworten haben sie jetzt ja drin, diese Retweets, diese Empfehlungen. Na,
Antworten gibt es schon lange.
Ja, nur halt mit RE-Doppelpunkt und dann, oder mit den
Ads. Nee, ich meine, ich kann antworten. Retweet ist ja keine Antworten. Antworten kann ich immer und dann sehe ich sogar, wer mit wem konversiert hat und was er gesagt hat, kann ich anklicken. Also genau, das können die meisten Clients, hast geantwortet auf den Status. Und
ja, aber das ist nicht, soweit ich weiß, nicht im Twitter-Protokoll drin, sondern dieses...
Doch.
Das ist Twitter-Protokoll drin, dass du
Antworten
sehen kannst und nicht nur dieses blöde @RB2K-Doppelpunkt, bla bla bla. Weil daraus ist ja nicht erkennbar, auf was du geantwortet hast.
Daraus nicht, aber ich kann, oder Clients können, oder du siehst, auf was du geantwortet hast, und die Clients können daraus wieder eine komplette, sehen, wer mit
aber
wem.
Aber nur du, nicht, wenn jemand anders auf den antwortet.
Doch, du siehst, zu jedem steht da, er hat geantwortet auf das.
Das ist aber, das ist schon seit ungefähr, ich glaube, einem Jahr oder so ist das schon drin.
Okay.
Früher war das ja immer nur so, das hat dann auf den letzten Tweet des Users verlinkt. Mittlerweile ist das wirklich so, die können da in der API, kann man sagen, ich antworte jetzt gerade mit diesem Tweet auf diesen Tweet mit dieser ID.
Okay.
Und die können dann, also die Clients, die können ja mittlerweile auch so sagen, du klickst da drauf und dann kann man irgendwie so View Conversation oder sowas machen und dann wird auch die komplette, also wenn es da mehrmals hin und her geht mit Antworten, dann kann man da auch die komplette, das komplette Gespräch mehr oder weniger nachvollziehen.
Ja.
Das geht schon.
Interessant.
Ja.
Genau. Auf jeden Fall, Google bietet dann zum Beispiel auch an, dass du Videos und Fotos mit direkt shares. Und das Schöne an dem Ganzen ist eigentlich, dass erstmal ist, was heißt schön, ja, das ist Ansichtssache, aber er holt eben erstmal deine ganzen Kontakte, die du sowieso schon in deinem Gmail drin hast, wenn du es denn nutzt, holt er da rein und sagt, willst du dem vielleicht auch irgendwie folgen oder so? Bedeutet, es ist von Anfang an schon mal ein bisschen persönlicher automatisch als zum Beispiel Twitter, wo ich irgendwie 400 Follower habe, aber vielleicht 40 kenne. Und das Coole ist, Google Bus ist ziemlich offen. Also die API ist irgendwie alles irgendwie PubSub,
Quad,
Atom, RSS, XML, Social Graph API, bald auch der Upcoming Read-Write Support. Also bisher kann man es nur connecten quasi zu Google Bus. Also du kannst da deinen Twitter-Account einfügen und dann kommen deine Twitter-Nachrichten auf einmal auch in
Bus.
Google Bus, du kannst deinen Blog da automatisch reinfallen lassen, dein Flickr-Account, dein Gedöns, jede Menge Sachen. Und bald gibt es wohl auch Read-Write-Support laut Google, dann mit Open Authentication und eben den ganzen offenen Technologien, was ich recht cool finde, weil Twitter ist ja auch schon eigentlich recht offen, aber Google scheint wohl ein bisschen mehr in den Dienst zu stecken und ein bisschen mehr da bereitzustellen.
Darf ich mal was in Sachen offen sagen? Wie ist denn das dann wiederum von außen zugänglich? Weil also in Sachen offen, ich fand es zum Beispiel relativ gut. Ich habe ja schon lange, bevor ich einen Twitter-Account gehabt habe, Leuten auf Twitter gefolgt über RSS. Ja. Also ich hatte irgendwie schon ein halbes Jahr, bevor ich überhaupt einen Twitter-Account hatte, habe ich diversen Leuten irgendwie per RSS gefolgt. Und gibt es da irgendwie auch so eine Möglichkeit, also auf Leute, die jetzt irgendwas buzzen, da von außen drauf zuzugreifen, wenn man keinen Twitter-Account oder keinen Google-Account oder sowas hat?
Ja, klar.
Das geht.
Das ist alles hier, alles schön XML, also du hast irgendwie buzz.googleapis.com/feed/den-username/public/posted.
Das Format sieht auch vernünftig aus, das sieht gut leserlich aus.
Ist ein ganz normales, schönes XML-Format irgendwie, ist ein Atom.
Also, ja.
Genau, Atom
also
und
gut und modern und
gut modern, kann man super parsen, kann jeder machen mit was er will. Das geht, soweit ich weiß, bisher nur lesend. Aber der coming soon, der Read-Write-Support über Open Authentication, Delegierung und alles Mögliche, also die scheinen da an Technologie reinzuknallen, was gerade so geht.
Sollen wir mal OAuth erklären oder Open Authentication?
Bei Twitter und sowas. Ja, stimmt.
Ja, wir wurden letztens dazu angehalten, doch mehr Fachbegriffe zu erklären.
Genau, dann erklär mal Open Authentication. Ich habe da zwar ein Paper drüber geschrieben, aber ich...
Ja, dann kannst du es auch erklären.
Nee, ist schon lange her. Und,
ja, ja, und jetzt muss ich, der sich hier nur so peripher damit beschäftigt hat. Also Open Authentication ist im Endeffekt ein Mechanismus, um sich über seinen Google-Account auf Diensten zu authentifizieren. Habe ich das jetzt richtig gesagt?
Genau.
So. Also man muss dann nicht sein Username und sein Passwort weitergeben, sondern man kann dann sagen, okay, ich möchte mich jetzt über Dienst XY bei Dienst XY mit meinem Twitter-Account anmelden. Und dann wird man auf so eine Twitter-Seite weitergeleitet und wird dann gefragt, also entweder man ist schon eingeloggt oder man wird halt einfach gefragt, ob man sich denn jetzt anmelden möchte. Und dann kann man halt so sagen, ja, ich erlaube jetzt diesem Dienst temporär oder dauerhaft auf meinen Twitter-Account zuzugreifen oder nicht. Und dann gab es dann mal so eine, da gab es jede Menge
Muss man überhaupt den Zugriff gewährleisten oder reicht es nicht, dass Twitter sagt, ja, das ist der Benutzer?
Also die Sachen, bei denen ich das bis jetzt so eingesetzt habe und bei denen mir das aufgefallen ist, das waren meistens so, wurdest du gefragt. Es kann auch sein, dass es Twitter einfach erlauben kann.
Es ist zum Beispiel, OpenID ist ja ähnlich.
Ja.
Und OpenID ist es auch so, du kannst entweder OpenID echt nur benutzen, um quasi dich zu verifizieren. Bedeutet, da steht dann irgendwie, bitte loggen Sie sich ein. Und dann gebe ich halt meine OpenID ein. Und das OpenID wird jetzt von allen möglichen bereitgestellt. Das ist sowohl deine Google-ID, als auch deine Facebook-ID, als auch deine eigene OpenID, wie myopenid.com bietet sowas zum Beispiel.
Schick Technorati an. Zum Beispiel
Technorati,
auch. Man kann auch einen eigenen Server aufsetzen.
Genau. Yep. Und du kannst auch natürlich auf deiner eigenen Domain so eine OpenID schalten, so habe ich es. Also ich bin irgendwie mark-seger.de und da steht dann irgendwo oben im Header drin, hallo, falls jemand auf mark-seger.de nach einer OpenID sucht, bitte frag mal den Server. So quasi so eine Weiterleitung, ein Redirect. Und so kann ich mich jetzt zum Beispiel überall, wo OpenID gefragt ist, einfach mit mark-seger.de einloggen. Und ohne dass ich der Seite, auf der ich mich einlogge, mein Passwort gebe, weiß die Seite dann später, dass ich der Kerl bin, dem mark-seger.de gehört. Weil ich halt dann über irgendwelche bei meinem OpenID-Service, den ich gewählt habe, mein Passwort eingegeben habe und der redet dann quasi mit dem Server für mich.
Genau.
Das müssen wir eigentlich nochmal in einer extra Sendung behandeln, weil ich finde das Thema toll und ich würde auch gerne mal irgendwie einen eigenen Server aufsetzen, aber das ist auch so ein Thema, man müsste sich mal mit beschäftigen, hat aber keine Zeit dafür.
Richtig. Also der Vorteil generell ist einfach nur, dass ich mich bei Services damit anmelden kann, ohne dass ich diesen Services mein Passwort geben muss.
Ja, genau. Und man muss halt auch nicht, also es gibt ja immer so Leute, die sind dann extrem faul und die haben dann halt ein Passwort.
Richtig.
Und benutzen das halt überall. Das ist halt auch genau der falsche Weg. Und da hat man halt den Vorteil, man muss das Passwort gar nicht aus der Hand geben, sondern man muss sich halt immer nur gegen einen Dienst authentifizieren und dann wird dann bei diesem Dienst kryptografisch sicher ein Ticket generiert, womit man sich dann authentifiziert.
Genau, und das ist auch nicht nur Passwort oder so, es gibt zum Beispiel bei MyOpenID auch die Sache, du kannst es mit einem SSL-Zertifikat machen, bedeutet, sobald, dann ist dein Laptop quasi authentifiziert oder dein Browser, es gibt irgendwie jede Menge, es gibt Support für diese kleinen PayPal-Nupsis, wo du so ein One-Time-Token-Dingens da, RSA, Security, was weiß ich, Dingens.
One-Time-Pad, oh nee.
So in der Art. Ja, genau. Und ist auf jeden Fall eine echt schicke Sache. Und das kommt jetzt wohl auch dann zu Buzz laut denen, dass man sich dann irgendwie mit irgendwas anderem bei Buzz und mit Buzz bei irgendwas anderem und hin und her und read und write. Und
Das heißt, es würde da dann auch irgendwann Clients geben können von externen, die damit sprechen.
Definitiv. Also
die dann
im Moment,
vielleicht Twitter-Client und Identica-Client und Buzz-Client machen.
Richtig, wobei du natürlich im Moment einfach auf quasi schon Twitter einbinden kannst, indem du alles, was du auf Twitter sagst, auch automatisch auf Buzz kommt.
Ja, diese Leute, die dann immer überall posten.
Ja, das Schöne ist, du musst ja nur einmal posten. Da ist eben, das ist die Sache, da frage ich mich, wie sie das hinkriegen wollen, zum Beispiel auch mit Google Reader. Ich habe dann jetzt irgendwie automatisch, ich habe ja die Blogs meiner Freunde eh alle schon in meinem Google Reader drin. Weil ich ja den benutzen will und das auch ganz schick finde. Und das Problem ist jetzt eben, dass ich aktuell den Post dann sowohl in Google Reader als auch in Buzz sehe. Weil der hat in diesem Buzz natürlich auch seinen Blog drin. Und ich habe seinen Blog dann aber auch Google Meet und ich sehe es halt doppelt. Und da ist eben die Chance, dass Google das auch irgendwie hinkriegt.
Das kriegen die raus, das filtern die raus.
Richtig. Klar. Das, deswegen, ganz nette Sache. Ist natürlich wieder, gibt mal Google wieder ein bisschen mehr Informationen.
Ja.
Aber andererseits wissen sie es ja eh schon. Ah. Keine Ahnung. Google Buzz, es ist noch nicht so viel Neues, finde ich, aber dafür ist es recht schön vom Prinzip her, ist recht offen gestaltet.
Ich würde es jetzt gerne mal mit dem Dienst, den ich momentan so relativ cool finde, oder schon seit einem Jahr oder anderthalb benutze, das wäre Soup.io. Und zwar Soup.io, jemand, der das nicht kennt, das ist im Endeffekt so, die nennen das Tumblelog. Also man kann da beliebige Sachen posten, ist nicht auf irgendwie eine Länge beschränkt, man kann da irgendwie Texte, Zitate, Bilder, normale Dateien, Audiodateien und was auch immer posten.
So ein bisschen wie Paste, Bin, Gedöns, einfach, ich hau einfach alles rein.
Ja, genau, man kann dann halt auch so Sachen, man kann da irgendwie seinen Social-Kram importieren, man kann dann zum Beispiel auch sagen, dass alles, was ich jetzt irgendwie auf Twitter schreibe, dort reingeholt wird oder alles, was ich auch irgendwie auf meinem Blog poste, da reingeholt wird und irgendwie, wenn man einen Flickr-Account oder sonst irgendwas hat, kann man das dann halt auch mit reinholen. Mhm. Und ich benutze das eigentlich als so meine globale Fun-Link-Sammlung, auf die ich die ganzen LOL-Katzen und komische Menschen und was weiß ich, lustige Videos und sonst irgendwas.
Bin ich auch sehr dankbar dafür.
Ich weiß, ich sehe das immer bei dir im Google Reader, weil du sharest das dann immer.
Natürlich.
Ja, wir sind sowas und von Social.
Ich wollte gerade fragen, wofür braucht man das eigentlich? Ja. Aber
also
klar, LOL-Katzen.
Ja, also falls du mal wissen willst, soup.rothausen.de, also man kann da auch dann noch einen tollen DNS-Record einrichten und es auf seiner eigenen Domain betreiben, so mehr oder weniger. Und da kann man dann halt so lustige Sachen drauf posten und
ich bin nothing interesting here.
Was? Sup? Sup wie Suppe.
Ah, ich hab
S-O-U-P.
Genau. Das ist ja recht ähnlich. Also ich benutze auch so einen Tumblr-Blog, ich benutze Tumblr.
Yep.
Ich benutze es eigentlich so für will ich später lesen. Interessanter
genau,
Link.
Genau.
Genau, da gibt es irgendwie dann Marks Tech-Blog.
Aber dafür gibt es auch Bookmarks oder.
Ja, aber Bookmarks
dafür
ich halt
benutze
nicht
ich Delicious.
Ja, er benutzt dafür Delicious. Ich mag es halt, wenn es alles auf einer Seite ist und ich die quasi chronologisch auch schön habe und wenn ich von überall drauf zugreifen kann.
Du Scheiße.
Und es gibt auch Leute, die es dann irgendwie per RSS-Feed importieren, weil es halt, keine Ahnung, was denen halt gefällt. Auf jeden Fall, Tumblrboxen nett. Was eben irgendwie das Problem ist, dass. Leute nicht, ich meine, die kannst du per RSS abonnieren und die kannst du auch auf der Plattform abonnieren irgendwie.
Ja, es gibt keinen vernünftigen Client dafür, das ist mir auch schon aufgefallen.
Genau, und ich denke, da sind Leute auch sehr faul. Also ich denke, sie mögen es, wenn es irgendwie in Facebook drin ist. In Twitter haben sie sich jetzt dran gewöhnt, dass man einen Twitter-Client haben kann, aber gerade so die ganzen Tumblr-Blogs, Tumblr.com, Soup.io und so, das gibt es ja alles schon ewig, aber irgendwie sind die Leute doch etwas zurückhaltend, es zu benutzen, wenn hingegen so, die Google-Geschichte, ich meine, da haben sie eh schon einen Account und Twitter kennen sie eh schon und dann kann man das alles noch importieren und dann freuen die sich total und ist irgendwie, also mir ist auch nicht ganz klar, warum da noch niemand vorher kam, aber Gott, wenn es jetzt zumindest offen wird, eine offene Plattform, ihr kennt ja meine Einstellung.
Genau, Google alles geben, Google ist toll.
Ich finde die schnieke. Ja, was man vielleicht sagen kann, bei Soup.io ist es nett, dass du echt, du musst dich nicht mal mehr, oder du musstest dich früher zumindest nicht mal mehr anmelden, soweit ich das
erinnere. Ja, man kann so einen Test-Account machen, aber der ist halt nicht dauerhaft.
Genau, aber du kannst anfangen, irgendwas zu machen.
Und kann dann sagen, jetzt bitte möchte ich einen Account haben und dann kann man das machen. Und
ja.
Das funktioniert
das
relativ einfach.
Aktuell nicht mehr sehe,
ja, früher war das auf jeden Fall mal so, als ich damit angefangen habe.
Das war
was ich auch relativ cool finde, die haben ein extrem gutes Bookmarklet. Man kann dann im Endeffekt sagen, irgendwie man ist auf einer YouTube-Seite und klickt dann irgendwie in seinen Bookmarks da drauf. Und dann kommt halt gleich ein Pop-up, dieses Video jetzt posten, dann klicke ich auf jetzt posten, dann geht das Pop-up wieder zu und das ist da drin. Genauso geht es mit Bildern,
genau,
mit
das
Zitaten.
Ist als Video da drin. Also
genau,
es
ist
als embeddedes Video,
genau.
Du bist auf YouTube oder auf Vimeo oder so, klickst drauf und der bettet es für dich dann gleich als Video ein.
Als genau. Flash.
Richtig, oder?
Ja, wenn die das irgendwann mal
vielleicht
mit schönem HTML5
genau,
machen würden.
Als iFrame dann mit HTML5 oder so bald. Keine Ahnung.
Naja. Jedenfalls, es tut und es tut relativ gut und gerade für so Sachen, also die ich irgendwie mal, ich bekomme dauernd irgendwie per Jabber irgendwelche Links und bevor ich die dann 1000 Leuten dann weiterschicke, dann poste ich das doch lieber mal so selber und dann kann sich das jeder selber rausfischen, wenn er da Lust drauf hat.
Genau.
Jo.
So halte ich es auch.
Gut, aber jetzt nochmal zurück zu diesem Bus. Es ist ja wieder social, alles schick. Mhm. Und du hast gesagt, man hat da irgendwie mehr Freunde jetzt als bei Twitter. oder Leute, die man vor allem kennt.
Du bekommst definitiv mehr Freunde. Du Bus benutzt, alle lieben dich.
Alle lieben dich. Und du kriegst auch irgendwie Leute, die du vielleicht gar nicht mehr haben wolltest.
Richtig, kriegst
du. Also so eine Ex-Freundin und so, habe ich gelesen, irgendwo.
Ja.
Sind automatisch hinzugefügt worden.
Ja, das sind die, mit denen du irgendwie wahrscheinlich viel kommuniziert hast, die in der Kontaktliste drin sind oder so. Aber die musst du auch nicht.
Habe, ja hatte.
Richtig, die sagen, die fragen halt, willst du? Und dann kannst du Nein sagen.
Mhm. Aber ich benutze Twitter halt vor allem so, ja, es ist so Nachrichtenzentrale schon. Ich habe ja RSS, habe ich ja komplett abgeschafft. Ich lasse mich ja hier über euch informieren.
Wow.
Wenn es bei euch aufschlägt oder wenn es in Twitter aufschlägt, war es wichtig. Wenn nicht, dann so what, ja. Also, weil ich habe zigtausend ungelesene Nachrichten und eigentlich ist man nur mit RSS-Lesen beschäftigt, habe ich vor einem Jahr abgeschafft.
Was machst du denn beim Frühstück?
Ja, oder
Twitter lesen.
Oder in der Bahn.
Ah.
Podcasts hören.
Ja, und wenn du nur Kurzbahn fährst und es ist laut?
Twitter lesen.
Ja, okay.
Oder Tagesschau oder Heise. Das reicht völlig. Da bin ich, reicht schon, informiert.
Heise mache ich gar nicht mehr, traurigerweise. Mm-mm. Das ist alles im RSS-Feed schon, bevor es ein Heise ist.
Ja. Also das kommt dann meistens mal...
Reicht ja. Twitter, Heise, Tagesschau...
Ja, nee, also die Sache ist ja, die speziellen Themen, für die ich mich eigentlich interessiere, die bekomme ich meistens schon irgendwie einen Tag vorher auf diversen News-Aggregatoren, bevor sie irgendwie mal auf Heise aufschlagen.
Ja, aber Twitter...
Oder an Twitter, das stimmt.
Ja, oder
an
Twitter.
Wobei, Twitter ist bei mir das Problem, dass ich...
Du musst einfach die richtigen Leute abonniert haben.
Ja, aber das ist...
Nee, das Problem ist, ich bin...
Grundrauschen permanent.
Genau.
Ja, gut,
350
okay.
neue Tweets.
Ja, aber das ist im Google oder im Reader, RSS-Reader auch so.
Ich finde, der Schmerz muss ich ein bisschen verteilen, weil in Twitter, da können die natürlich ihre 160 Zeichen raushauen ohne Ende und das tut mir dann persönlich sehr weh, wenn ich sehe, wie 350 diesen kleinen Mülldingern durchlesen muss. Wenn die hingegen einen Blogpost schreiben, keiner macht 160 Zeichen Blogpost, da muss
genau.
sie schön lang und
da müssen sich die Leute auch ein bisschen Mühe geben und das
leiden
nicht ganz
quasi,
so weh.
Die leiden quasi ja,
genau.
nicht und geteiltes ja. Leid ist ja halbes Leid.
Okay.
Ja. Also ich würde sagen, zusammenfassend kann man sagen, was ist so vom Prinzip her, ist natürlich A wieder Google, was vielleicht schlecht ist, vielleicht interessiert es einen auch nicht. Aber sie setzen sehr viel auf offene Standards. Alles schön XML, Atom, super verarbeitbar. Denke ich, werden auch ein paar coole Clients für rauskommen, weil es halt einfach, es ist quasi das Hello World des neuen Jahrtausends, so ein bisschen XML-Basen.
Genau.
Und,
jeder schreibt mal einen Twitter-Client oder
genau,
ja, jetzt dann halt Buzz-Client.
Jetzt kannst du den Buzz-Client schreiben, das wird wahrscheinlich dann irgendwie auch genauso einfach. Und ich denke, das wird sich noch rausfinden, wo Buzz sich rein, wo die Buzz-Nische ist quasi. Twitter ist jetzt ja auch so, Twitter war ja am Anfang auch, was machen denn deine Freunde?
Ja, und wo überhaupt, wofür benutzt man das? Braucht man das?
Hm. Genau. Heute ist Twitter ja, vielleicht noch ganz kurz, dass ich schließe den Satz ab, heute ist Twitter ja eher so, dass du, keine Ahnung, 250 Leuten followst, größtenteils nur, weil dich das Thema interessiert. Irgendwie, also ich habe so die Hälfte von den Leuten, die ich follow, kenne ich vielleicht persönlich und die interessieren mich einfach persönlich, was die machen. Und die andere Hälfte von den Leuten, die ich follow, da weiß ich einfach, die arbeiten an coolen Projekten und ich will
ja.
wissen, oder es ist vielleicht auch ein Account von dem Projekt, wie zum
genau.
Beispiel der Radio Tux Twitter-Account,
genau.
dem ich natürlich mit Begeisterung folge.
Natürlich.
Ja, sonst weiß ich ja nie, wenn ich hierher kommen muss.
Ja, ja.
Dann, genau, und ich denke, da wird sich noch rausstellen, wo Buzz denn jetzt genau hinkommt, aber traurigerweise, Google kriegt es halt im Normalfall einfach mal hin. So alles, was sie so in letzter Zeit rausgebracht haben, bis auf Orkut und Orkut in Brasilien auch, aber ist eigentlich meist ein recht großer Erfolg und ja, mal schauen.
Gut, jo. Also müssen wir mal gucken, ob zu was sich das entwickelt. Wir haben ja hier unseren Experten sitzen, den fragen wir dann in einem halben Jahr oder so nochmal.
Da bin ich dann auch wieder zurück.
Genau.
Wir könnten dich ja eigentlich auch demnächst mal aus den USA mit reinschalten oder so.
Ah. Ist das viel zu weit weg.
Ja,
ja
aber
nee, da kann man
ist
doch,
sogar
da
noch
muss
eine
ich
Zeit.
Ja so schreien. Double Ender und so.
Aha. Ja, schauen wir mal.
Müsste doch eigentlich gehen.
Müssen
ja,
wir
egal.
Unsere Sendung entweder noch später machen oder viel früher. Je
ach, warum denn? Ist doch um die Uhrzeit. Das ist bei mir dann gerade Mittagspause oder so.
Ja, dann eine Mittagspause schnell mal. Na gut.
Ich freelance, ich kann
kannst eine lange Mittagspause machen.
Richtig.
Wunderbar.
Ja.
Gut, dann H264.
Stopp.
Was?
Sorry, dass ich dich jetzt unterbreche. Wir hatten hier noch eine Eilmeldung, die könnten wir ganz kurz, weil das jetzt so gut zu dem
Google-Thema
passt.
Ja,
passt. Google möchte Gigabit-Internetanschlüsse anbieten.
Habe ich auch gerade.
Ja.
Geil, ne?
Super Fiber to Home.
Ja, also die möchten dann praktisch so ein Pilotprojekt mal losstarten, um den USA so ein paar Beispielhaushalten einfach mal so Glasfaser-Gigabit nach Hause zu legen.
Ja. Warum da fangen sie da nicht in Deutschland mit an? Fände ich viel besser.
Ja, und
weil USA das noch schlimmer ist als hier. Wir haben ja schon ein bisschen Wettbewerb und gute Anbindungen. Mhm. Die Amis werden da gerade zu langsam, deswegen. Also ja. 16 Megabit ist bei uns jetzt nicht so das Problem, wenn du in der Stadt wohnst.
Ja, oder VDSL sogar noch schneller.
Bei den Amis kriegst du hin und wieder dieses Fios von Verizon, glaube ich, also Fiber Optics Zeug. Das ist ganz schnell, aber so im Normalfall sind die alle recht lahm und haben sehr nervige Anbieter, die dann weißt, die Kabelanbieter wollen ja noch immer so einen Pay-TV-Scheiß verkaufen und nicht so schön insgesamt.
Ja, hätten wir die Telekom nicht zerschlagen, hätten wir heute auch überall Glasfaser liegen. Die hatte das mal geplant.
Richtig, haben sie ja im Osten auch.
Ja, aber nicht bis zum nicht bis zum Haus halt.
Ja.
Also da wollten sie ja bis jeder Teilnehmer kriegt eine Glasfaserleitung direkt ins Haus.
Richtig, das wollen sie jetzt ja heute auch noch, aber dann halt subventioniert und mit Alleinherrscher und.
Ja, das hätten wir damals haben können.
Richtig,
hätten wir die Telekom
für
behalten.
Ja, kein Thema.
Steuern. Egal, wir zahlen noch für alles Mögliche. Wir zahlen ja auch für irgendwelche CDs, die wir aus der Schweiz kaufen.
Ja, aber da machen wir Gewinn mit.
Da können wir gleich nochmal zu kommen. Ja, du, Google.
Okay, das war's jetzt ganz kurz. Also, wir fänden es alle toll, Gigabit daheim zu haben. Punkt.
Richtig. Ja. Und, so schlecht Google auch ist, wir wissen alle, Telekommunikationsgesellschaften sind schlechter.
Ja.
In jeder Hinsicht.
Ja, und vor allem hätten wir dann auch eine netzneutrale Leitung. Weil,
Richtig. Die hijacken mein DNS-Traffic nicht. Nein.
Richtig.
Die sind mein DNS.
Die sind da.
Gut, ja. Der Internet wieder auch, aber die hijacken und Google nicht. Und deswegen ist das gut.
Facebook hat 100 Millionen mobile Nutzer.
Das ist
ein Fehler auf dem Bildschirm.
Ja, egal.
Okay.
Solange nicht mehr als
100 Millionen mobile Nutzer, also.
Ja, ja. Solange nur ein Fehler auf dem Ding ist, ist es nicht schlimm. Aber es geht ja jetzt jemand ausschalten. Bloß wenn das zweite
jemand klickt den Fehler weg.
Sehr gut. Genau. Das ist Windows, weißt du?
Fehler weg.
Genau. Und wenn der Fehler aber doppelt auftritt, dann schützt das Programm ab.
Nicht mehr weg. Ah ja, okay.
Nee, dann schützt das Programm ab.
Kann ich euch ein Programm schreiben, das den Fehler automatisiert wegklickt. Das ist gar kein Problem. Ja. Nächstes Thema.
Wo wollte ich denn gerade hinaus? Ach ja, wir waren ja vorhin auch schon mal bei Vimeo und YouTube und von Google zu einem anderen Google-Projekt über H264. Da gibt es irgendwas Neues. Die haben sich überlegt, ach, es könnte ja sein, wenn wir jetzt gleich Geld verlangen, springen uns einige Leute da ab und gehen doch vielleicht auf Theora. Machen wir es mal ein bisschen länger billig.
Billig in Form von kostenlos.
Oder von umsonst, je nachdem.
Kann man sich jetzt über die Begriffsdeutung streiten, aber ja, ich glaube, wir verstehen uns. Und zwar hat diese MPEG LA, für was steht LA?
Los Angeles.
Nee, also in dem Fall glaube ich NAT, die... jedenfalls ist das diese Organisation, die diese ganzen MPEG Patente verwaltet. Und die haben jetzt beschlossen, dass sie hier noch statt 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2016 diese ganze Sache verschieben in Sache, jetzt habe ich den Faden verloren, die Sache in
Da kommst du jetzt bitte selber raus. Ne?
Ja, scheiße. ich lasse mal die Sache mit der Sache weg. Die haben jetzt den Termin
an Dinge,
Scheiße.
Sache.
Die haben jetzt den Termin, ab dem die MPEG-4, H264 Verwendung Geld kostet, nach hinten verschoben. Um ein paar Jahre.
Richtig.
Und zwar wahrscheinlich mit dem Hintergrund, dass das dann irgendwann mal im Web sehr beliebt sein soll und so. Und dass dann nicht irgendwann doch noch Theora kommt und die Sachen übernimmt. Jo.
Also ich selbst auf der MPEG LA Homepage finde ich nicht, was MPEG LA bedeutet.
Außer dass es ein Unternehmen ist und in Denver, Colorado sitzt, habe ich auch nichts rausgefunden. Und dass Apple, also France, Telekom und Sony, Philips und schön bunt und blinkt und so.
Ja, richtig.
Unterhaltungselektronik.
Richtig. 2016.
Ja.
Ist noch ein bisschen.
Also von Anfang 2011 auf Ende 2016.
Die Frage ist, wann haben sie das gelauncht? Also wann laufen die Patente dafür da aus?
Das habe ich mir nämlich auch gefragt. Wie lange hat man dann nämlich doch Zeit, bis das Zeug wirklich benutzbar wird? In Form von, wir wollen keine Patentgebühren bezahlen.
Mhm.
Das ist eine sehr gute Frage. Und wie lange gibt es denn H264 noch? Wollen wir das bis 2016 noch benutzen oder kommt da vielleicht was total Cooles nach?
Stimmt, das könnte ja auch sein. Könnte ja auch sein, dass da was Besseres kommt.
Ja, aber dann müsste dieser total coole Codec auch wieder mal in die ganzen Browser aufgenommen werden.
Ja, das geht doch schnell.
Also normalerweise, ich weiß eh,
guck dir mal an, was die momentan...
Es gibt doch dann nur noch WebKit-basierte Browser und Mozilla-basierte Browser, Gecko-basierte Browser und dann ist gut.
Ja, oder
das
einfach...
Sind zwei Browser.
Ja, das hat ja nichts mit der Rendering, das hat eher mit den Organisationen, die diese Browser schreiben, zu tun.
Aber es sind zwei. Machen wir uns doch mal nichts vor. Ich meine, nee. Safari hat da echt gar kein Problem mit Videocodecs generell. Die Mac-Jungs können schön fröhlich sein. Die haben irgendein QuickTime-Framework dahinter. Wenn es in QuickTime läuft, läuft es im Browser. Punkt. Denen ist total Bums, was da für ein Codec drin ist. Solange es QuickTime spielt, solange es dafür ein Codec gibt, geht es. Und ich weiß gar nicht, warum die sich alle so aufregen. Warum bauen die nicht einfach... Ich meine, es ist nicht so schwer, ein natives Backend zu bauen, wie zum Beispiel GStreamer für Linux oder DirectShow für Windows. Dann könnten die da reinklatschen, was sie wollen. Jeder Mensch der Welt hat eigentlich einen MPEG-4-Codec auf jeden Fall mal drin, H264-Codec wahrscheinlich auch. Und es ist doch gar nicht so schwer da irgendwie, also da die eh alle so halbwegs kompatibel sind. Und ich meine, früher war das Problem, dass es Sachen wie RealPlayer gab. RealPlayer, Real geht nur im RealPlayer, geht nicht mit irgendeinem anderen Framework zusammen. Aber heutzutage, jeder Codec, der rauskommt, der wird größtenteils eigentlich von dem nativen Media-Framework unterstützt. Und soweit ich weiß, Chromium unter Linux liefert, glaube ich, FFmpeg mit dem sie dekodieren. Bedeutet, da ist es dann auch total egal, was du da reinklatscht. Das sollte eigentlich spielen, wenn sie nicht noch irgendwas wegkastriert haben. Und keine Ahnung, wo da das
ist. Ja, wie gesagt, technisch gesehen ist das überhaupt kein Problem. Ich glaube aber, da sind also, weiß nicht, also die Apple-Jünger, die wollen dann unbedingt ihr eigenes MPEG-4-Zeug vorwärts treiben. Darum, weiß nicht, die pushen ja MPEG-4 schon relativ lange. Also
ja, das ist ja auch ihrs. Also dieser MP4-Container von Apple ist der offizielle ISO und H264 ist halt ein Standard. Was sollen wir machen?
Wir haben
ISO-Standard.
Ja. Wir haben auch irgendwann mal veröffentlicht, wer da alles mit drin ist.
Richtig.
Genau. Also irgendein Hörer hatte das mal recherchiert.
Genau. Und da wäre es eben, also das Problem ist ja echt nur, dass so kleine Firmen wie, keine Ahnung, was Mozilla ist jetzt gut, klein ist natürlich Ansichtssache, aber Mozilla, Opera und so, die haben halt echt keinen Bock, dass die einen Browser mit eingebautem H264 ausliefern und dann dafür irgendwann zur Kasse gebeten werden, weil das Ding dekodieren kann. Wenn es ein User macht, ist es wahrscheinlich völlig egal, wenn der seinen H264-Codec von irgendwo her hat. Das kann dann auch der freie
Decoder sein. So wie MP3 lame.
Genau.
Jedes Programm sagt dir, ich darf es nicht mitmachen, aber entweder hast du es schon drauf oder hier ist eine Webseite, latzt der runter.
Richtig.
So wie gerade eben hier, als ich auch den MP3-Stream aufgesetzt habe. Ich darf es nicht mitschicken, aber hier, ich schicke dich jetzt gleich auf eine Webseite, lade es dir da runter, lege es in mein Verzeichnis und alles ist gut.
Richtig. Ja. Ist natürlich auch fragwürdig. Natürlich wäre es schöner, wenn wir völlig offene Standards hätten, aber ich meine, es ist nun mal leider so, dass Theora von der Codier-Effizienz nicht an H264 rankommt. Da kann man tun, was man will. Der ist einfach, der Codec war VP3. Der ist vor, keine Ahnung, ewigen Jahren mal von On2 gesponsert worden. Dieser VP3 wurde dann Open Source. Zu dem Zeitpunkt war schon, glaube ich, VP, keine Ahnung, 5 draußen oder so. Die haben halt gesagt, hier, ein alter Codec ist auch nicht so sonderlich, ja, effektiv. Scheint aber wohl patentfrei zu sein, nach all dem, was man hört. Das ist schon mal ein Anfang. Und gibt halt einfach gerade nichts, was dem nahe kommt. Es gäbe noch einen Codec, den von der BBC entwickelten Dirac-Codec. Das ist eine ganz coole Sache, der im Normalfall alle Codecs, die man so heute auf dem Markt hat, MPEG 1, 2, 4, H264, also auch als MPEG 4 AVC, bla bla bla, die benutzen eigentlich im Grunde alle dasselbe Prinzip. Die machen so eine sogenannte diskrete Cosinus-Transformation. Das erkläre ich jetzt ausnahmsweise mal nicht, was es ist. und arbeiten dann noch ein bisschen, wie sie jetzt genau die Bits anordnen und welche Bits sie wegfiltern und wie sie nachher die Bits schön komprimiert rausschreiben. Das ist eigentlich der Unterschied. Und dieser Dirac zum Beispiel, der benutzt nicht die diskrete Cosinus-Transformation, sondern der benutzt Wavelets. Werde ich auch nicht sagen, aber es ist eine ganz coole Technik. Das Problem ist, dass der von der BBC eigentlich eher darauf optimiert wurde, so ein bisschen Archivmaterial zu verwalten. Und da setzen die den, soweit ich weiß, auch ein. Also die Olympia-Bilder von neulich irgendwann mal, die wurden da irgendwie intern mit Dirac hin und her gemacht. Da haben die auch Hardware-Decode und alles für. Das Problem ist eben, dass es existieren im Moment keine Dirac-Hardware-Decode auf zum Beispiel mobilen Endgeräten. H264 existieren hingegen. Also dein neues Android-Gerät, dein iPhone, die spielen alle H264 ab, Hardware beschleunigt. Und du kannst natürlich mit so einem kleinen Mini-Prozessor, der, gut, werden jetzt auch immer schneller, aber du kannst in Software einfach keine anständigen Auflösungen von Theora zum Beispiel dekodieren, soweit ich weiß. Also gerade wenn sie irgendwie so die volle Display-Auflösung, was hat denn ein N900 für eine Display-Auflösung?
800 mal 480.
Ja, das ist schon über DVD-Auflösung, oder ja, von den Pixeln dürfte es ungefähr der DVD-Auflösung gleichen. Und wenn du das halt ohne Hardware-Beschleunigung auf deinem, was ist es, Gigahertz-Prozessor?
Nee, 600,
wenn es ja, auf 600 Megahertz abspielst, ja, da kann der Grafikchip vielleicht ein bisschen helfen, aber es gibt halt einfach optimierte Chips da zu 64 schon.
Ja, deswegen, das ist schade, dass es bei das sowohl Theora als auch bei OcVorbis irgendwie nicht gibt.
Ja, das ist eben auch viele von den Playern, die es da halt gibt, die kommen auch irgendwie aus dem asiatischen Raum und ich weiß nicht, ob die Asiaten sich da so explizit rumscheren, ob sie da jetzt irgendwelche Patente für zahlen müssten oder so, wenn die Hardware-Decoding könnten oder nicht. Deswegen sind auch die asiatischen Player, glaube ich, im Normalfall etwas billiger, weil die halt nicht so viele von diesen störenden Abgaben machen. Also gerade die ganz billigen Player, die irgendwie so No-Name-mäßig gebrandet sind. Ja, generell ist es eine unschöne Sache eigentlich, dass da Patente drauf sind, aber ich denke, bis 2016 ist schon mal interessant. Ja.
Ja, wie gesagt, mal gucken, was danach kommt, ne?
Richtig. Ich persönlich hoffe, dass wir bis 2016 das hingekriegt haben, dass wir einfach jeden Videocodec im Browser verwenden können und dass wir dann die Leute, die Theora wollen, machen Theora, die nicht wollen, machen was anderes und wenn es Probleme gibt, kann man ja kurz umcodieren und dann läuft es. Ja. Genau. So viel meine Meinung dazu.
Gut, dann machen wir noch mal ein bisschen was programmieren. Lua-Skript.
Ja. Lua-Skript?
Ja, Lua-Skript für Web-Apps steht hier drin.
Luna. Wie Mond, nicht Lua.
Richtig. Ja, man sollte lesen können. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Richtig.
Luna. Mond. Mondskripte. Mondkuchen. Skripte.
Mondkuchen.
Space-Kuchen.
Was? Ja. Habe ich mal reingenommen, weil ich das eigentlich ganz interessant fand. Das ist, scheint ein Framework zu sein, was jetzt momentan gerade in der Entwicklung ist. Was sich so denkt, hey, wir haben eigentlich ganz, ganz oft immer dieselben Bedürfnisse. Wir möchten gewisse Daten, die wir haben, in irgendeiner Art und Weise anbieten. Und die irgendwie änderbar machen über ein schönes User-Interface. Also so einfaches Beispiel, so ein Content-Management-System macht ja nichts anderes, als irgendwie einen Haufen Daten zu verwalten, die grafisch aufzubereiten und dir eine Möglichkeit zu bieten, die anzugucken und zu editieren. So. Das sind eigentlich alles relativ redundante Sachen, wenn man sich das so anguckt, dass es jeder selber machen muss. So. Und was sich die Luna-Skript-Leute jetzt gedacht haben, wäre folgendes. Die bieten eine Möglichkeit an, ein Datenmodell zu definieren, was du irgendwie auf einer Datenbank speicherst. Dann kann man das mit einem User-Interface verknüpfen und sagt dann, hey, du, Datenmodell, du sollst dich jetzt gefälligst in Form von einer Webseite schön rendern und man definiert, wie das aussehen soll. Und man definiert dann so ein bisschen Schnittstellen. Und was dieses Luna-Skript dann macht, es generiert dann im Endeffekt den Rest des Codes für einen. Also das fand ich eigentlich echt interessant. Ich weiß nicht, wie gut das sein wird, aber so Code-Generierung im Allgemeinen macht eigentlich schon in gewisser Weise Sinn.
Ja.
Also man kann dann halt hier so sein eigenes Blocksystem kurz mal irgendwie in Luna-Skript definieren und drückt dann irgendwie auf den Knopf und danach kommt dann so eine Server-Side-Komponente raus, die mit der Datenbank spricht und da die Daten drin verwaltet und eine Client-Seite, die dann halt im Endeffekt das, deine Webseite schön aussehen lässt und dich auf die Daten, die auf der Server-Seite generiert werden, zugreifen lässt. Und ich bin mal gespannt, wenn das rauskommt, ob das was taugt und wie das funktioniert. Aber im Prinzip finde ich das Konzept eigentlich echt interessant.
Warum machen die? Also es gab es ja schon länger. Oracle macht so Datenbanken.
Das intern. Hieß früher HTMLDB, wie heißt denn das
richtig,
mittlerweile?
Ich finde auch nur die HTMLDB-Seite dummerweise, aber das heißt schon.
Ja, die haben jetzt einen neuen Fancy-Namen.
Richtig, Sun heißen die jetzt. Nein, Moment, andersrum.
Andersrum, ja.
Nee, ich finde es doof. Also warum eine neue eigene Sprache? Dann hast du immer wieder gar keine Bibliotheken. quasi, oder setzen die auf irgendwas Bekanntes auf? Sind die irgendwie kompatibel zu von
Java? In diesem Artikel, den ich hier habe, der ist relativ kurz und da ist auch nur relativ...
Auch nur so Pi mal Daumen. Also die haben irgendwie recht, haben es irgendwie geschafft, sehr großes Marketing zu machen.
Mhm. Ohne irgendwas dahinter.
Schau dir Rails an. Rails macht auch nichts anderes. Machst du irgendwie ein Datenmodell in deiner Datenbank und dann kannst du irgendwie als Objekt drauf zugreifen und dann, was die dann noch machen, ist halt dir irgend so einen Pseudo-View generieren. Was früher bei Rails mit dem Scaffold, oder geht glaube ich auch heute noch
Scaffolding.
Ja. Genau.
Ich glaube, das geht noch ein bisschen weiter, was die da vorhaben. Ich glaube, das geht schon noch. Ich meine, es ist halt ein relativ eingeschränktes Feld, was die da unterstützen, aber es reicht halt für viele Sachen, die man oft macht und soll einem halt die Arbeit ein bisschen erleichtern.
Ich finde es halt, es ist so, das Zielpublikum, ich weiß nicht, welche Zielgruppe die haben. Es ist ja nicht der Normaluser, weil der Normaluser hat keinen Bock auf irgendwas so programmatisch deklarativ erklären. Der Normaluser geht zu Google Sites oder geht auf Homepage Baukasten 2012 von Becker oder so. Und der kriegt da auch die Resultate raus. Das ist alles kein Thema. Oder der installiert sich irgendwie über seinen One-Click-Installer Drupal oder WordPress und das, dann hat er's. Und ein echter Programmierer, das ist ja...
Der macht
also,
selber.
Das ist ja so, hier kannst Marathon rennen, aber ich bind dir einen Fuß in dem Rücken fest. Viel Spaß. Das da kommt keine Freude auf.
Also ich weiß, das kommt darauf an, wie gut das umgesetzt ist. Ich meine, vielleicht ist der Code, der ja generiert wird, ich meine, wir können jetzt hier nur Mutmaßung anstellen, weil das Ganze noch nicht wirklich irgendwie verfügbar ist. Aber vielleicht ist der Code dann ja wirklich auch irgendwie noch menschenlesbar und man kann das dann halt im Endeffekt als Grundlage seiner Applikation benutzen.
Ja, ist eben die Frage, dann müsstest du natürlich deine Applikation irgendwas anderes schreiben, weil du kriegst mit LunaScript keine Bibliotheken. Also du kannst höchstens eine Create, Read, Update, Delete-Anwendung machen, wo du irgendwie mein Merkzettel 3.0.
Ja, was ich da irgendwie rausinterpretiert habe, ist auch, dass dieses Luna-Script nur für die Definition da ist und da kommt dann irgendwie hinterher so Sachen wie JavaScript und Server-Side irgendwelche Skripte, die auf der Server-Seite laufen, raus.
Also im Grunde ist es eine DSL für, also ja, keine Ahnung, es ist... Wenn ich allein schon diese Web-Applikation mit 10% des üblichen Aufwands entwickle.
Ja, die 10% halte ich auch für relativ unwahrscheinlich.
Wenn du früher einen Assembler geschrieben hast, dann ja, aber...
Ja, genau, und dieses Oracle-Framework, was du gemeint hast, was sowas Ähnliches macht, das heißt Apex.
Apex, genau, richtig.
Apex. So also Oracle Application Express.
Richtig. Ist auch ein englisches Wort, soweit ich weiß, und heißt der Gipfel, der Höhepunkt, der Scheitel.
Ja.
Alles sowas.
Genau.
Genau. Ja, das war, da hat es halt Oracle dann nur auf seine Datenbanken gemacht. Sah aber auch recht schick aus, muss ich leider zugeben. Und die machen es jetzt halt generisch für irgendwie SQL-Server. Wahrscheinlich läuft es dann auf MySQL oder so. Aber also für mich sieht es leider ein bisschen aus wie so ein Pitch für Manager, so, sie machen Webseiten, das können sie jetzt in 10% der Zeit, fast für umsonst, sie klicken darauf und ist ihre Webseite fertig.
Gut, sie denken nur daran.
Richtig, sie denken nicht mal daran, wir haben alle Webseiten, die sie jemals sich ausdenken können, schon fertig.
Schon fertig.
Richtig.
LunaScript, um Web-Apps in 10% der Zeit zu schreiben, so ähnlich. Gut, dann machen wir noch eine gesellschaftspolitische Sache. Ich hoffe, ihr habt es heute mitgekriegt, das Europaparlament, unsere Volksvertreter in der EU haben das SWIFT-Abkommen abgelehnt.
Und zwar Landesvertreter, glaube ich, oder? Sind es Volksvertreter?
Das sind, ja, die haben wir, also...
Ich habe die nicht gewählt, die werden bestimmt von meinen gewählten Vertretern, aber...
Nein, du wählst die und die stehen auf der Liste drauf, wen du wählst.
Ach so, das war die Riesenliste, richtig. Ja, keiner weiß, wer ist.
Das war die Europawahl.
Ja, super, ja.
Die Europawahl, wo du so einen ewig langen Zettel hattest und da standen alle drauf. Also du hast die schon gewählt. Das sind, pro Land gibt es dann so
meinerseits.
Und pro Land gibt es so und so viele Vertreter. Ich glaube, Deutschland hat 80 oder ein bisschen über 80 in dem.
Tag und Rat und so.
Was?
Da gab's doch auch.
Genau. Das eine sind, die Regierungen sitzen beieinander, das ist der Rat. Und das Parlament sind die gewählten Volksvertreter. Wie gesagt, langer Zettel, du hast abgestimmt. Hoffentlich richtig.
Alle Informatiker gewählt.
Genau, einzeln durchgestrichen hier. Und die haben jetzt, nachdem der Rat das ja unbedingt noch durchkriegen wollte und so eine Zwischenabkommenslösung erstmal machen wollte, hat jetzt das EU-Parlament heute abgestimmt und hat gesagt, ne, das wollen wir nicht.
Wollen wir denn nicht?
Ja, genau, da ging es darum, die Bankdaten, die in der EU so bei Überweisungen und so anfallen, den USA.
Nicht nur in der EU, so, also soweit ich das
alles, was hab, über die SWIFT-Server geht.
Genau, also Auslandsüberweisungen.
Nee, da gibt's nein, auch so, es gibt teilweise Spezialüberweisungen innerhalb von Deutschland, die da ebenfalls über die SWIFT gehen. Ich glaube, das sind irgendwie so spezielle Schnellüberweisungen.
Ja, oder sonst aber normalerweise Auslandsüberweisungen.
Ja, genau. Ja.
Genau. Ja. 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 Genau. Und die gehen jetzt halt nicht mehr.
Genau, die SWIFT hatte früher ja ein Datencenter in Amerika und da war es ja eh schon möglich, dass die sie einfach vorbeigegangen sind, also die Amis, und haben gesagt, wir nehmen jetzt mal alle Daten mit. Und das ist denen dann irgendwann aufgefallen, den Amis SWIFT.
Die Geheimdiensten der Amerikaner.
Genau.
Die Amis sind da ja sowieso.
Ja, gehört. Die sind sowieso und gehen auch ab und zu mal da arbeiten.
Ja, richtig.
Ja, ja. Aber ich meine die 26 Geheimdienste, die da haben.
Mhm. 26?
Ja.
Wow.
Das ist also mehr, als wir...
Mehr, als wir haben.
Wir haben alle haben mehr. Italien hat irgendwie 5, 6 Polizeitruppen. Irgendwie allen Ministerien, das ist ganz komisch.
Ja gut, ich meine, wir haben auch 16 Polizeien plus eine Bundespolizei, also auch 17. Also,
ja, aber das sind keine Geheimdienste.
Nein. Aber, weil es jetzt gerade das Polizei...
Hat unser Forstamt eigentlich eine Polizei?
Das weiß ich nicht.
Tja.
Braucht er, glaube ich, nicht. Der nimmt die Landespolizei.
Sehr gut.
ja, gut, genau. Darum ging es jetzt auch gar nicht. Es ging um Bankdaten. Und diese SWIFT sitzt in Belgien, glaube ich, und sowas, irgendwo bin ich.
Langes Land.
Ja, ja. Und hat jetzt nur noch da ihr Datencenter und und jetzt wollten die Amis aber, oder die Geheimdienste der Amerikaner, die eins von, oder alle diese 26 wollten darauf zugreifen, vielleicht doch mal. Und alle Daten gespiegelt haben. Naja, und deswegen gab es dieses Abkommen und da hat jetzt aber das EU-Parlament, nachdem sie jetzt die Macht, sie haben ja mit dem Lissabon-Vertrag mehr Macht bekommen, sowas auch jetzt ablehnen oder dort auch mitbestimmen zu können und dann diese Chance auch gleich mal genutzt und haben gesagt, ne, das wollen wir nicht.
Ja, schön. Und das Coole ist, das tritt, soweit ich weiß, auch sofort ein.
Ja.
Also habe ich zumindest vorher irgendwie im Radio gehört, dann ist es mal nicht eins der Sachen, die dann irgendwie noch umgesetzt werden müssen und dann backt man sich einen Kuchen und wartet, bis irgendwas passiert.
Gut, ich meine, es war jetzt auch gerade mal irgendwie nur ein paar Tage aktiv, also.
Ja, ja, aber jetzt ist es auf jeden Fall nicht mehr so. Die haben Nein gesagt und dann wurde irgendwo der Stöpsel gezogen und gut ist.
Gut. Heißt jetzt natürlich noch nicht, dass dieser ganze Prozess vorbei ist, wie es halt immer so ist, ne? Also da wird jetzt, der Rat wird sich sicher irgendwas anderes überlegen und dann werden wir das Thema nochmal auf dem Tisch sehen. Aber
genau.
So
ursprünglich war ja die Argumentationsgrundlage, dass irgendwie
Terrorismus.
Terrorismus.
Ja, wie immer.
Jeder weiß, Unterhosen und Schuhe sind teuer, wenn man die in die Luft sprengen will. Und deswegen brauchen Terroristen unglaublich viel Geld.
Genau. Man kann auch die Chronik, wie sich das Ganze alles passiert ist, auf netzpolitik.org nachlesen. Und hier wird auch geschrieben, ja, es ist so ziemlich das erste Mal seit 2001, dass in Europa wieder für mehr Datenschutz gestimmt wurde.
Ja, das ist einfach, die Geheimdienstlobby ist doch recht klein und tritt auch nie so wirklich in Erscheinung.
Deswegen. Ja, aber da ist wohl im Hintergrund, sind da wohl noch ziemlich viele Leute unter Druck gesetzt worden von den Amerikanern, die wohl gesagt haben, wollt ihr das wirklich, so nach dem Motto, wollt ihr wirklich uns jetzt hier ans Bein pinkeln und uns jetzt hier nicht mehr zulassen?
Antwort, ja.
Ja, heute haben wir die Antwort gekriegt, ja. Und es war auch eine relativ eindeutige Sache, also es waren 378 gegen dieses Abkommen und 196 dafür.
Was ja ziemlich erstaunlich ist, da ja die, Gott, wie heißen sie, EMC, ja, glaube ich, die Konservativen recht stark vertreten sind im in der EU. Also
ja, aber auch nur mit 200 und, keine Ahnung, 270 oder so.
Weiß gar nicht. Aktuelle Nummern habe ich leider auch nicht. Ich weiß nur, dass es nur recht konservativ dazu geht.
Ja.
Ja, ja. Ja, nee, schön. Aber gibt's nicht mehr. Und ihr könnt jetzt also an eure Freunde überweisen, was ihr wollt. Das
ist so, wie ich habe letzte Woche ein Paket versucht in die Schweiz zu schicken. Da bin ich auch schier. Nachdem es nach einer Woche immer noch nicht angekommen ist, habe ich gedacht, hä, kommt das noch? Apropos Schweiz und Banküberweisung. Auf der anderen Seite kaufen wir natürlich auch Daten, die wir innerhalb Europas irgendwie
richtig
nicht an, ja. Das ist dann wieder die andere Seite mit Datenschutz.
Ja, aber da muss zumindest jemand zahlen. Das ist doch. kann man nicht alles gratis weggeben.
Okay, aber das wollen wir jetzt auch gar nicht vertiefen. Nee, kommen wir zu den Vorschlägen, Picks diese Woche.
Ja.
Sven, du wolltest was vorschlagen.
Ich wollte was vorschlagen.
Ja, wir haben es letzte Woche, glaube ich, so ein bisschen so angesprochen.
Ja, oder? Genau. Ich habe ja auch schon mal erzählt, ich war hier irgendwie so ein bisschen zweigleisig. Ich habe da so mein Notebook für unterwegs und eigentlich auch zum Großteil daheim. Aber irgendwie habe ich dann noch so für die großen Sachen und so einen zweiten Rechner, so einen normalen Desktop-PC. Der steht dann daheim rum und irgendwie will man ja dann, wenn man auf einem Rechner arbeitet und so und dann mal auf den anderen will man ja seine Daten irgendwie so konsistent synchronisieren auf irgendeine Art und Weise. So, da gibt's jetzt unterschiedliche Tools, die man da so einsetzen kann. Ich meine, ich wollte jetzt nicht sowas wie Dropbox einsetzen, weil, naja,
man möchte... verschlüsselt geht es auch.
Ja, nee, da geht... da geht's auch mehr oder weniger um die, um den Sinn der ganzen Sache. Ich meine, das sind große Daten und viele Daten.
Und die will man selber unter Kontrolle
haben. Und die möchte ich selber unter Kontrolle haben. Ja, und vor allem möchte ich nicht den Weg übers Internet nehmen. Das soll ja irgendwie auch schnell gehen. Und dann habe ich irgendwie schon daheim Gigabit Ethernet und das soll doch irgendwie auch mal lokal funktionieren und so. Mhm. Und dann gibt es ja auch schon, wie ich jetzt letztens in irgendeinem Podcast gehört habe, gibt es jetzt auch so ein L-Sync-D, der das live macht, so mit File-System-Events und so.
Ja. Den müssen wir übrigens einsetzen, um unsere Podcasts zu verteilen. Bisher habe ich auch nur einen R-Sync, der alle 15 Minuten drüber läuft. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, hey, das brauchen wir auch.
Genau.
Das
ist natürlich cool. Aber da ich selten zwei PCs parallel am Laufen habe, es sei denn, ich möchte jetzt explizit synken, wäre dieser L-Sync-D für mich jetzt nicht so die Wahl. Deshalb benutze ich dafür Unison. Was Unison macht, es ist im Endeffekt für Leute, die R-Sync können. Also ich kann Ordner von einem Rechner auf den anderen synken. Zum Beispiel über einen SSH-Tunnel oder über, ich glaube, die haben auch ein eigenes Protokoll und es geht sogar Cross-Plattform zwischen Windows und Linux.
Ich denke, die benutzen R-Sync im Hintergrund.
Das kann natürlich auch sein.
Soweit ich Unison verstanden habe, ist das bidirektionales R-Sync.
Richtig. Ich weiß aber nicht genau, ob die jetzt das Async im Hintergrund benutzen oder ob die da was Eigenes machen. Das habe ich mir so genau noch nicht angeguckt. Jedenfalls funktioniert das wunderbar. Die erkennen dann auch so anhand von Checksum, wenn sich Dateien, wenn man die umbenannt hat und so, und benennen die dann halt im Gegensatz zu Async nicht nur auf einem Rechner, sondern auf beiden um. Also ich habe jetzt zum Beispiel Rechner A, habe da eine Datei, ich editiere da drin rum. Jedes Mal, wenn ich da jetzt einen Sync anwerf, wird die Datei praktisch auf Rechner B gesynkt. Wenn ich an der Datei jetzt an Rechner B weiterarbeiten möchte, dann kann ich das tun und beim nächsten Sync wird das Ganze wieder auf A zurückgesynkt. Was natürlich Probleme macht, ist, wenn ich jetzt auf beiden Rechnern an der gleichen Datei irgendwas mache. Gut, dann gibt es halt irgendwie einen Konflikt und ich habe das halt so eingestellt, dass diese Dateien halt nicht gesynkt werden, weil ich sonst jedes Mal gefragt werde, welche Datei möchtest du jetzt behalten, welche nicht. Und ja, jedenfalls lässt sich das so relativ cool einrichten. Man kann da so Profile festlegen, kann da sagen, welche Dateien jetzt inkludiert und exkludiert werden sollen. Und ja, dann kann man sich da so einen Cronjob einrichten und dann überprüfen, ob der Rechner da ist. Und wenn ja, dann fängt man an zu synken und es tut.
Mhm. Außer du hast Windows auf der einen Seite und Linux auf der anderen und
wie gesagt, Dateinamen. Ich habe bisher immer nur so auf beiden Seiten Linux benutzt. Ich weiß, dass es ich benutze keine Umlaute in Dateinamen.
Habe ich jetzt auch aufgehört wegen Unison, weil da habe ich dann mal gemerkt, ja, ist schon ein bisschen nervig, dass der mir jetzt immer alles kaputt macht. Und ich benutze es zwar Unison nicht mehr und jetzt mit dem, was ich benutze, SpiderOck, da hat es auch geklappt dann, aber ist vielleicht doch. Vielleicht sollen die Umlaute generell weg.
Ja, also wie gesagt, ich benutze zum einen keine Umlaute und zum anderen nur Linux und da funktioniert
auch keine Leerzeichen und...
Ja, richtig. Nee, Leerzeichen machen sich auf der Shell ziemlich blöd, weil man dann die muss man immer escapen und macht keinen Spaß.
Da gibt's Tab.
Gut. Ja, ich weiß, aber im Allgemeinen, ich benutze dann Unterstriche statt Leerzeichen. Richtig. Aber wir möchten ja jetzt nicht drüber diskutieren, wie wir unsere Dateien benennen.
Genau.
Okay. Also,
Bei mir rödelt Uni so ein bisschen zu viel, gerade auf dem Laptop, der so von der Festplatte etwas zurückgeblieben ist hinter seinen großen Desktop-Kumpanen. Wenn er da immer durchschauen muss, mich nervt schon. Gerade dieses SpiderOck, der macht am Anfang halt auch einmal den vollen Scan, weil er halt nicht weiß, was seit dem letzten Mal Starten des Programms passiert ist. Und wenn er da mal läuft, macht das auch über File-System-Events. Das ist super, irgendwas geändert, boom, sofort oben. Auch schön versioniert und alles. Und da muss ich sagen, wenn ich jetzt diesen L-Sync-D, wenn ich den jetzt mit einem Server im Internet synchronisiere damit, das ist eigentlich eine ganz nette Sache dann insgesamt. Und ist eben die Frage, wie macht denn der das initial? Weiß das jemand von euch?
Nee, wir haben uns das auch noch nicht angeguckt.
Also so wie ich das verstanden habe, der benutzt jetzt AirSync im Hintergrund und der hängt sich dann praktisch, also der läuft nur auf Linux und unter Linux gibt's ja irgendwie seit Kernel 2.6 irgendwas, gibt's da so File-System-Events.
Gibt's an auch auf Mac und Windows.
Ja, aber das ist ein anderer Mechanismus.
Genau.
Und LSyncD spricht halt den von Linux an. Mhm. Und der kann dann praktisch, wenn sich jetzt eine Datei ändert, dann bekommt er da ein File-System-Event und dann synkt er das mit AirSync darüber.
Genau, okay.
So habe ich das interpretiert. Ja,
ja. Nee, mich jetzt nur interessiert, aber am Anfang halt auch alles einmal komplett durchscannen muss, ob der sich schon von Anfang an quasi im Kernel irgendwie als Modul oder sonst was mit reinhängt. Keine Ahnung. Ja. Ist auch gerade mal überlegen, der File-System, die Spider-Oak-Leute haben da auch was eigenes Open Source gemacht, ihren File-System-Event Notifier. Ich weiß gar nicht, ob der Cross-Plattform ist.
Oder nicht, könnte er sich ja zumindest damit auch mit reinhängen, an die File-System-Events von Linux.
Ja, ja, genau. Nee, ist eben die Frage, ob der von denen vielleicht nur einen Adapter über den von Linux, Windows und Mac ist, weil den gibt es ja auch für alle drei. Ja. Nee, aber nur so ein Nebengedanke. Gute Sache.
Ja. Im Chat ist noch die Frage aufgetaucht, ob der auch Berechtigungen, Attribute mit rübernimmt. Und ich denke mal, alles, was so ein Standard AirSync rübernimmt, wird auch unison synken.
Ja, ja, soweit ich weiß, macht er das. Ich weiß gar nicht, wie es mit so speziellen Dateisystemsachen ist. Auf NTFS gibt es ja diese Streams und auf HFS gibt es auch irgendwie so, keine Ahnung, wie sie heißen. Da haben sie immer ein bisschen Probleme.
FS-Events?
Nee, nee, die Metadaten zu Dateien.
Ach so,
Extends oder
Extended Attributes.
Ja, sowas. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja. Ich verwende das meiste Zeug, was ich da mache, verwende ich nur für Daten und nicht für Systembestandteile. Und meine Daten haben eigentlich immer nur eine Readability und das macht auch normalerweise recht gut. Ja.
Das war Unison, beziehungsweise wie synke ich meine Daten zwischen ein oder zwei Rechnern.
Genau.
Ich dränge mich mal rein, wenn es gerecht ist.
Ja, ja, ich wollte dich auch gerade fragen.
Ich habe keinen Akku mehr.
Deswegen, ja, ja, mach mal.
Genau. Ich habe sehr viel, aber ich fange mal an mit dem erstmal Readability. Readability ist eine ganz coole Sache. Und zwar ist es oft so, dass es halt irgendwie interessante Artikel gibt, aber es ist ja hip, Blogs so recht klein zu machen, dass irgendwie nur die Mitte vom Bildschirm benutzt wird, nicht rechts und links. Und manchmal gibt es komische Farbschemata. Und es ist alles nicht so schick zu lesen. Und was Readability macht, ist, es ermöglicht mir quasi automatisch zu detektieren, wo denn der größte Textblock auf der Seite ist. Ich glaube, so machen sie es einfach, schauen, was der größte Div ist oder so. Und diesen Textblock dann schön lesbar darzustellen über JavaScript. Bedeutet, ich habe entweder, also es gibt mehrere Arten, wie das funktioniert, entweder ich habe es in Chrome zum Beispiel als Extension drin, habe ich so ein kleines R, oder über JavaScript ein kleines Bookmarklet, dann klicke ich einfach in meiner Bookmarkbar auf diesen Link und mache es auf einmal plopp und meine vorher bunte und komisch gelayoutete Seite ist auf einmal nur schön lesbarer, mit einer hübschen Schriftart versehener großer Text. Finde ich eine super Sache. Also ist gerade, wenn man einen längeren Blogpost liest und keine Lust auf diesen Mickerbuchstaben hat, die nicht mein Bildschirm ausfüllen, dann klickt man da drauf und peng, sieht super aus. Wie gesagt, läuft über JavaScript, läuft dann halt in, keine Ahnung, Firefox und alles Mögliche. Also Link gibt es dann auch in den, ich nenne es mal, Shownotes.
Genau. Ich würde mal sagen, das ist in jedem Fall JavaScript, wenn du sagst, das ist eine Chrome-Extension, das ist ja alles JavaScript.
Genau, ja. Mhm. Und es läuft auf jeden Fall dann, also die Chrome-Extension läuft halt in Chrome, aber das Bookmarket läuft dann halt in, keine Ahnung, Opera, genau. Safari, allem, was so rumschwirrt. Und das ist eigentlich eine coole Sache. Und dann noch, ich habe böserweise nochmal zwei Picks, aber ich bin ja nächste Zeit weg, also habe ich mir gedacht, picke ich einfach schon mal vor. Da ich jetzt irgendwie meine letzten Klausuren so ein bisschen rum habe, habe ich ein bisschen Zeit und kann auch wieder ein bisschen spielen, was ich eigentlich so sehr wenig mache am PC. Und ich habe mir da zwei Open-Source-Spiele ausgesucht, die auch wunderbar auf Linux laufen. Nämlich, fangen wir an mit SMC. SMC ist das Kürzel für Secret Mario.
Und das klingt schon mal gut.
Mario übrigens mit Y, also nur rein zufällig, welchen Namen wir beliebter Nintendo-Charakter. Yeah. Mm-hmm. Und er sieht nicht aus wie Mario.
Hat also keine roten Hosen an, meinst du?
Hat keine roten Hosen an, ist auch kein italienischer Klempner. Aber die Levels sind ziemlich genau in Mario. Also
Es gibt auch dieses Supertux oder wie
Supertux.
Das?
Supertux, ja, das ist ebenfalls genau. Sehr super.
Richtig. Gefällt mir. Also SMC finde ich von der, ist halt lustige Musik im Hintergrund, schöne Grafik und sieht aus wie Super Mario, machen wir uns nichts vor. Ist ein Open Source Super Mario. Läuft auf Linux, läuft auf dem Mac, läuft auf, was weiß ich nicht, Windows vielleicht auch, ist mir egal eigentlich. Genau, SMC, super Sache, wenn man mal wieder ein bisschen Retro-Feeling aufleben lassen will, mit halbwegs ansprechender Grafik sogar. Und der zweite Pick ist eines dieser fiesen Ballerspiele, das sogenannte Urban Terror. Es ist ein Quake 3-basierter 3D-Shooter. Ist so, was man sich halt so, wenn man früher mal,
ja.
Wenn man früher mal Counter-Strike gespielt hat, als man noch irgendwie 15 war oder so und damit Spaß hatte, da kommt Stimmung auf und ist auch.
Naja, schon eher Quake 3 oder Unreal Tournament, wie wir schon mal festgestellt haben.
Ja, genau, ist aber, also es ist eher so in Counter-Strike-Manier, bedeutet, es sind keine futuristischen Waffen, ist so ganz, ganz normal halt. Nee, rennt halt rum, hat ein bisschen dieses Jumping von Quake 3, das ist ganz nett, kannst du hopsen. Und,
das hatte man Counter-Strike früher auch.
Ja, da kann man noch Bunny Hops machen, bis sie dann irgendwie, ja, genau. Wir wissen ja, war ja schrecklich, wir haben alle die Beta gespielt, 097 oder so.
Nein.
Raus. nein, genau, auf jeden
ich
Fall.
Ich habe lieber Super Mario gespielt.
Ist auch cool. Ja, auf jeden Fall.
Ja, ja. Ist Drogen und so, Pilze essen und sich dann groß fühlen und so. Ja, ja.
Genau.
Genau, ist auf jeden Fall auch ein echt nettes Spiel. Gibt massenweise Server im Internet und viele lustige Karten. Man muss auch nicht ballern, es gibt auch sogenannte Jump Maps. Bedeutet, man kann da auch versuchen, über dieses Hin- und Herspringen, man kann es ja quasi auch von Wänden abstoßen und so ganz irre Sachen machen. Und da kann man auch, wenn man will, dann auf diese Jump-Maps gehen und einfach nur versuchen, irgendwie zum Gipfel von dem Berg zu kommen oder durchs Labyrinth zu springen. Und eigentlich eine ganz nette Sache beides. Genau, das waren so meine Picks und der Akku hat gehoben und ich bin glücklich.
Gut, und ich picke heute diese Sache, die mir letzte Woche ja nicht eingefallen ist. Und zwar, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Piwik wahrscheinlich. Und das ist ein Analyse-Tool, ein Statistik-Analyse-Web-Analyse-Tool. Und zwar kann man sich das auf deinen eigenen Webserver knallen und dann mit seinem eigenen Blog oder mit seiner eigenen Webseite verbinden. Und soll so ein bisschen sein wie Google Analytics. Also ich habe Google Analytics noch nie ausprobiert, weiß ich also nicht, wie das aussieht. Aber man sieht so, wer waren die letzten Besucher, wie lange waren die auf meiner Seite, woher kamen die, wohin sind sie gegangen und man kann die Leute mit einem kleinen Cookie tracken, also man sieht auch, ob die Leute wiederkommen.
Böser Datenzug.
Ja, genau. Aber hey, wenigstens ist es nur der eigene Server und ich schicke nicht die ganzen Leute, die illegalerweise ja Google Analytics benutzen. In Deutschland ist das ja eventuell nicht erlaubt. Ja, die schicken die ganzen Daten zu Google und wir heben sie nur alleine auf. Ich benutze es seit kurzem bei Radio Tux und man kann natürlich auch einfach Cookies abschalten und dann hat man das Problem nicht.
Und JavaScript abschalten, weil das basiert auf JavaScript.
Ja,
so wie ich das gesehen habe. Also man muss da im Endeffekt auf seiner Seite so ein JavaScript einbinden und kann dann halt im Endeffekt auch sagen, ich habe jetzt unter einer speziellen Domain meinen Pwik oder wie auch immer man das aussprechen mag, Server und kann dann praktisch dieses JavaScript-Snippet auf allen meinen Seiten, egal wo es jetzt läuft, einbinden. Das Schöne daran ist auch, man braucht keinen Zugriff auf die Webserver-Logs, weil das alles über JavaScript funktioniert.
Ja.
Was ist denn eigentlich der Vorteil gegenüber einem Pixelbild? So eins auf ein Pixel? Weil JavaScript kannst du deaktivieren, Pixelbilder. Wenn du Bilder deaktivierst, ist es irgendwie
Kann man mit Adblock blocken.
Und Cookies setzen.
Und Cookies kann man auch abschalten.
Muss ich.
Wenn ich dich tracken will.
Achso, wenn du tracken willst, ja. Nee, aber nur generell, um rauszufinden, wer denn da angerufen hat und wie viele Leute und so, da kannst du auch so ein Pixel-Ding.
Ja, man kann auch die Webserver-Logs einfach angucken. Aber man sieht da halt wahrscheinlich, also gerade das, was der Ingo jetzt gesagt hat, wie lang waren die Leute auf meiner Seite und wohin sind sie dann verschwunden und was haben sie denn, das bekommt man halt aus den Logs so nicht raus. Und das kann ja für diverse Projekte vielleicht ganz interessant sein. Mhm. Also mir reicht da irgendwie ein AW-Stats oder irgendwie ein Webalizer.
Das haben wir ja bisher
für die normalen Logs. Und ich interessiere mich jetzt nicht so sehr dafür, wie viele Leute wie lange auf meinem Blog klicken.
Also gerade bei den Download-Zahlen, wie viele Leute irgendwas runtergeladen haben, nutzen wir auch AW-Stats. Finde ich besser als Webalizer, weil Webalizer ist ja schon so ziemlich tot. Das wird ja schon seit 7 Jahren nicht weiterentwickelt oder sowas. Und aber das habe ich jetzt vor kurzem entdeckt und man kann da auch so Widgets hinzufügen und die Daten irgendwie selber bearbeiten. Es gibt eine API, also man kann aus den Daten, die da liegen, auch irgendwie eigene Sachen machen. Man sieht, wie viele Leute mit welchen Betriebssystemen gekommen sind. Man sieht, wie viele Leute Flash anhaben, wie viele Leute Cookies anhaben, wie viele Leute Java anhaben. QuickTime, Windows Media, PDF, FreePlayer, Silverlight. Wir haben tatsächlich 25 Besucher heute gehabt, die haben Silverlight drauf. Und
wie sieht es denn so insgesamt bei Radio Tux aus? So Java, Flash und
Flash, circa 72 bis 75% haben Flash an. Cookies haben haben 90% ungefähr an.
Java?
Java haben heute 119 Besucher an. Da müsste man sich mal was selber schreiben, was das hier irgendwie umwandelt. 119 von 180, kannst du dir kurz selber ausrechnen.
No.
Also es sind
Flash, würde ich sagen, ein bisschen weniger.
Ja, Flash mehr.
Also ja, ein bisschen weniger als Flash.
Ja, ja. So, ja. Genau. Also die Grafik siehst du, aber der zeigt dir halt nicht an, wie viel das jetzt prozentual ist.
Genau. Gleich viel interessanterweise Java wie Windows Media und QuickTime. Exakt gleich viel.
Ja, fast. Ja.
Das sind die, keine Ahnung.
Die paar Windows-User, die wir wahrscheinlich haben. Mit QuickTime. Wir haben
Geschäfts-PCs oder so. Was ist es, LAMP-basiert, also Linux, Apache, MySQL, PHP?
Ja. Genau. Okay. Korrekt. Und wir haben 61% Linux-User. Manchmal auch mehr.
Soll man eigentlich eine Pressemeldung rausgeben, Marktanteil der Linux-Benutzer auf 61%.
Ja.
Eine repräsentativen Umfrage.
Eine repräsentativen Umfrage, auch eine Seite.
Absolut. Repräsentiert unser Publikum, tut mir leid.
Ja.
Nee, also wir haben es auch letztens festgestellt, irgendwie, als wir da in diesem, bei Tim Pritloff, in diesem Podcast Workshop-Dingens waren, als dann so die anderen gemeint haben, ja, sie haben total viele iTunes-User und irgendwie ist eigentlich iTunes das einzig Relevante und wir hatten halt irgendwie schon mehr Wget-User als Leute, die iTunes benutzen. Ich glaube, die Frage der ob das jetzt repräsentativ ist oder nicht,
ist dann irgendwie. Wenn du Mobile Mac als Sendung machst, ist halt dann.
Ja, klar.
Das war auch ein eigenes Zielpublikum.
Genau. Richtig.
Okay, sagen wir noch, also das war Piwik. Kann man sich selber auf seinen eigenen Webserver installieren. Würde ich auf jeden Fall empfehlen und nicht irgendwie Google Analytics benutzen, weil Google Analytics kann auch mal ausfallen. Wenn mein eigener Webserver ausfällt, ist mir eigentlich egal, ob meine eigene Statistik auch weg ist.
Richtig.
Ansonsten habe ich unter Umständen ziemlich lange Ladezeiten oder meine Webseite gar nicht mehr. So Spiegel Online wohl mal passiert.
Deswegen immer schön die Skripte in den Footer einbinden.
Ja. Ist bei Piwik auch. Also bei Piwik gibt es auch extra Plugins dann für Drupal, für WordPress und Co. Und dieses WordPress-Plugin, was wir benutzen, hat das auch schön in den Footer eingebaut.
Jo. Richtig. Ist die Frage, ob man jetzt ein Plugin für braucht, weil es ja eh nur eine Zeile und...
Man könnte es auch selber machen, natürlich. Man
muss es einbinden und das übernimmt das Plugin.
Genau,
vielleicht.
Weil zum Beispiel wissen ja manche Leute nicht, dass man es vielleicht eher im Footer einbindet.
Genau, aber ist es wäre ja eigentlich...
Und es kann halt auch auf der anderen Seite wieder die Daten abgreifen von Piwik und sie im WordPress darstellen, dann musst du die nicht extra einloggen.
Okay, das ist natürlich schön. Nee, weil sonst die vielen WordPress-Plugins, da geht ja halt irgendwann die ganze Prozess- und Datenbank und überhaupt Anzahl ohne Ende.
Ja, es ist eh vorbei.
Vorbei ist. Alles gecached und...
Genau, es wird gecached ohne Ende. Also ich glaube, anders geht's auch gar nicht mehr. Hm. Da haben wir super Cache. Oh, WordPress, super Cache.
HTML-Seitenbauer.
Von daher.
Tja, ich wollte noch kurz was einwerfen. Mir ist hier gerade so ein Link in die Hände gefallen, dass diese Aktion mit dem Google Streetcar nur irgendwie Streetview-Car, meinte ich natürlich. Irgendwie ein Hoax sei. Also laut Angaben von Google waren die zu der Zeit gar nicht in Berlin unterwegs.
Diese verdammten Künstler.
Ja. trotzdem eine nette Aktion. Okay, gut. Ja.
So nicht, meine Herren. So nicht.
Tja. Nun ja.
Also es waren ja irgendwie so eine Künstlergruppe, CRT, GR, irgend sowas komisches.
FAT.
Fett.
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 Gut, dann würde ich noch ganz kurz, wir hatten eine Höreranfrage, also wir haben ziemlich viele Anfragen bekommen in letzter Zeit und nochmal vielen Dank für alle, die uns da positives Lob vorbeigeschickt hatten. Ich habe das alles bei uns in die Mailingliste gepostet. Und ihr könnt auch immer noch weiter mitmachen bei der, schickt uns eine E-Mail, beantwortet irgendwie entweder was Tar-Radio Tux gibt oder einen interessanten Kommentar und gewinnt ein Buch von, wie hieß er doch gleich? Das Linux 2010 Buch von Kofler, Michael Kofler, genau. Also wer da noch mitmachen will, an info@radiotux.de schicken und einfach irgendeinen Kommentar zu Radio Tux abgeben. Und auf der einen, an einer Stelle war irgendwie, hat jemand gefragt, warum wir dann so auf Shells stehen und GUIs sind doch auch ganz toll. Ich weiß nicht, hast du jetzt nochmal kurz rausgeguckt, wer das war? Ich habe gerade mein Mail-Client nicht offen.
Ich ebenfalls nicht, aber das lässt sich ändern.
Und
Erzähl mal so lange was. Kannst du mir hier ein bisschen Lücken füllen?
Ich kann nicht erzählen, weil ich muss
ja aufhalten, dass er nicht an den Rechner. Ja, richtig. Wir
okay,
haben
der
ja
Ingo versucht gerade unsere Aufnahme zu retten. Währenddessen versuchen wir mal nachzugucken. Marc, hier, erzähl mal was.
Was soll ich erzählen, warum ich teilweise die Shell besser als eine GUI finde?
Ja.
Richtig. Einfach schneller, wesentlich schneller, wenn ich irgendwas runterladen will oder so. Ich habe da natürlich die Möglichkeit, ich hätte es natürlich gern irgendwie in einem Download-Manager, dass ich da auch schön resumen kann oder so und bitte abseits von meinem Browser, weil vielleicht will ich ja den Browser zumachen oder irgendwie lässt Flash mein Tab abstürzen und reißt vielleicht doch den ganzen Browser mit sich, was auch immer. Und das benutze ich zum Beispiel, wenn ich irgendwas Größeres runterladen will, benutze ich eigentlich immer wget, weil ich habe da echt einen Klick auf die Konsole, dann diese vier Buchstäbelchen, wget, leer und dann paste ich den Link rein und drücke Enter und dann läuft es. Bis ich da irgendwie in meinem Startmenü meinen Download-Manager gestartet habe und dann da irgendwas gemacht habe oder, ach, es ist doch alles so viel Arbeit für so wenig zu tun. Und deswegen finde ich einfach teilweise die Shell angenehmer und schneller, auch gerade was Umbenennen von Dateien angeht. Wenn ich irgendwie alle Dateien, die irgendwie mit .lol enden, auf .roffel irgendwie
ändern will,
umbenennen will, dann mache ich das halt mit irgendwie einem Move-Kommando und es geht alles recht schnell. Und
ich kann es noch in irgendein Skript packen, was das
richtig,
dann alles automatisiert
das ist dann
macht.
Das ist dann das Coolste, wenn ich das Ganze noch ins Skript packe. Und ich finde auch gerade, wenn ich Sachen suche zum Beispiel, ich verwende immer ungern die internen Suchen von irgendwelchen Windows geht
Feind
mir so auf den Senkel, dass hier, ich baue mir einen Index auf und guck mal, jetzt kannst du danach suchen, wo deine Oma in welchem Bild ist. Mir doch, ich will nur einen Dateinamen suchen. Ich weiß, wie meine Dokumente heißen. Ich gehe auf meine Shell drauf und mache irgendwie find.pipe grep blub oder vielleicht gleich mit minus name oder irgend sowas.
Ja.
Nee, ich bin für grep und ich finde es gut so.
Ja, mache ich auch so. Ich mache auch mal pipe grep.
Sehr gut.
Okay, genau. Also ich bin da echt der totale, also ich benutze Find echt extrem oft, muss ich sagen, in der letzten Zeit und ich benutze dann echt minus type, minus name,
ja,
minus
type,
bla.
Okay, manchmal, je nachdem, wenn ich weiß, es ist ein Directory oder so, dann gebe ich es natürlich auch extra an, aber ansonsten.
Richtig. Und du kannst halt
ja, und nicht rein rauspipen, sondern minus exec.
Genau, minus exec ist der Hammer natürlich, weil
ja,
du kannst echt, teilweise du findest kein GUI, das dir standardmäßig, ich habe irgendwie neulich mal gedacht, so, da gibt es ja so coole JPEG-Optimizer. Da war hier neulich an der HDM irgendwie so ein Web-Scalability-Tag und da hat Kommilitone, Kumpel von mir, der Jakob Schröter, hat einen kleinen Vortrag gemacht, so, wie kann man denn ein bisschen seine Webseite optimieren? Und der hat halt auch gesagt, ja, und es gibt irgendwie Tools, JPEG-Trans und PNG-Opt oder sowas in der Art. Eben zwei Tools, die eigentlich nur dafür da sind, verlustfrei meine Bilder zu optimieren, indem sie einfach irgendwelchen Dreck raushauen und quasi doch mir 10-20% eine bessere Kompression geben, als sie normalerweise so in den Bildern da ist. Gerade, keine Ahnung, Thumbnails zum Beispiel. Du kannst ja Thumbnails in eine Bilddatei einbetten. Nur interessiert mich auf meinem Webspace natürlich der Thumbnail nicht, da ich ja das echte Bild quasi anzeige. Oder ich habe halt ein extra Bild, das der Thumbnail ist, also die verkleinerte Version des Bildes.
Ja.
Und ich
da und kannst du brauchst halt nicht im Bild nochmal.
Genau, und du kannst halt aus jedem Bild dieses Ding einfach raushauen, um die Speicher zu sparen. Da habe ich mir gedacht, ja, ich habe da ja so einen Blog irgendwie mit Posts bis, keine Ahnung, 2006 oder 2005 oder wann auch immer das angefangen hat. Und da liegen kiloweise Bilder drin. Und vielleicht will ich den Webspace ja wieder haben. Und da kannst du halt echt machen, sagst du Find, holst dir alle Bilder raus, die auf .png enden, groß-klein geschrieben, machst dann exec ran, jagst es durch dieses andere Tool und man muss natürlich schon ein bisschen versierter User sein, um diese ganzen komischen Kommandos zu kennen, aber bevor ich die alle einzeln dem Tool übergebe oder bevor ich hoffe, dass es ein Tool gibt, der mir alle meine, auf meinem Webserver alle meine Sachen durchsucht und gleich optimiert und bla, habe ich in einer Zeit auf der Shell gemacht. Und das finde ich einfach eine extrem coole Sache.
Na und vor allem muss man sich mal vorstellen, versuch mal alle möglichen Kombinationen von allen Unix-Tools in irgendeiner GUI abzubilden.
Also das wäre absolut auch
nicht möglich.
Ja, das wäre vor allem selbst, nehmen wir mal an, wir bekommen es irgendwie hin, das in eine GUI zu packen. Die wäre dann halt ebenfalls nehmen wir benutzerfreundlich. Ich meine,
Linux-Problem, ne?
Richtig.
Ich meine, dafür gibt's ja. Es gibt, oder der Unix-Ansatz war ja ein Tool für einen Zweck und dann baust du dir so hintereinander.
Ja, dass und dann halt ein Mechanismus, dass man die miteinander kombinieren kann. Genau. Und das ist ja auch das extrem Mächtige bei dem Ganzen. Mhm. Was ich auch extrem gut finde bei Shells, sind halt wirklich die Benutzungsgeschwindigkeit. Ich muss nicht warten, bis irgendwie ein File-Manager aufgeht. Ich kann irgendwie in meiner History suchen, was ich schon mal irgendwann gemacht habe. Ich habe Autovervollständigung und bis ich sonst irgendwie unter Windows irgendwie so ein Explorer-Fenster aufgemacht habe, habe ich die Sache, die ich eigentlich machen wollte, auf einer Shell schon erledigt. Und ja, ein weiterer Vorteil, den wir jetzt noch gar nicht genannt haben, wäre meiner Meinung nach, da ich das auch ziemlich exzessiv benutze, Unterstützung von SSH. Also ich kann die ganzen Aktionen, die ich jetzt hier irgendwie lokal auf meinem Rechner mache, kann ich genauso über SSH auf einem entfernten Rechner, der in Timbuktu steht, machen. Hab da vielleicht ein bisschen Latenz dazwischen, aber das funktioniert genauso.
Kannst ja auch X forwarden.
Ja, das macht aber keinen Spaß.
Mache ich aber manchmal.
Ich auch. Echt? Ich finde es erstaunlich cool. Gerade dieses Einrichten von diesem Backup-Programm auf dem Server, super, bevor ich da jetzt irgendwie 12 Kilo Configs, da ist es eben, für alles sein Tool.
Also genau. Grade. Und es gibt halt auch manchmal Sachen, wo man GUIs einfach haben will. Also so, ich meine, ich will auch nicht, du willst es schon, du willst ja auch dein Desktop-System hier skripten, ich würde schon gern eins haben, was so ein Web anzeigt und mir meine E-Mails schön sortiert und so vorkonfiguriert ist und ich hier und da was ändern kann, ein neues Hintergrundbildschirm per GUI setzen kann und so. Ja, keine Frage. GUIs sind auch, haben auch durchaus ihren Vorzug, aber haben
das
halt auch den
bezweifle ich auch gar nicht, aber
Nachteil, dass sie nicht halt nicht so flexibel sind wie Kommandozellen.
Ja, vor allem halt auch die Übertragung von GUI-Inhalten über längere Distanzen ist halt mit einer deutlich höheren Latenz verbunden, als jetzt irgendwie Text zu übertragen in Form von SSH.
Ist jetzt aber auch wahrscheinlich nicht so der Use Case für die meisten Leute.
Ja, klar.
Also auch so in Österreich.
Vielleicht ich weiß nicht, also Linux-User im Normalfall, also ich meine, man kann halt echt über SSH so alles machen. Und
alles, was ich auf einer Shell halt machen
kann. Ja, richtig. Also alles. Fast.
Ja, alles. Auch das System löschen. R-RF.
Ja, natürlich.
Slash.
Nein, geht nicht mehr.
Was geht nicht mehr? Natürlich.
Gib's doch mal ein.
Ja.
Das geht. Nee, die haben das schon lange ausgemacht. Da musst du extra dann minus irgendwie.
Minus
gefährlich, authoritative.
Wenn ich rm-rf.
Leer und dann slash
mach. Und dann slash mach.
Nee. Auf root ist es nicht mehr anwendbar. Schau mal ein Manual von rm.
Echt?
Oder schau
mal danach. Mein Kumpel von mir hat das vor einiger Zeit mal gemacht gehabt.
Ja, aber die haben jetzt wohl. Es gab auch so Videos, Anfang, wie sie es Ubuntu gemacht haben, aber theoretisch.
Okay, ich traue mich aber leider nicht, das jetzt zu machen.
Nee. Root kannst du ja maximal deinen eigenen Home wegschießen.
Ja, das will ich auch nicht machen. Aber
kannst mal danach googeln, irgendwie also ein Manual von RM nachschauen. Ja. Die haben es eigentlich vor einiger Zeit mal entschärft. Genauso wie den X-Server-Affengriff, der auch
nicht mehr geht. Ja, der geht nicht mehr, stimmt.
Den kann man wieder einschalten.
Bei RM-RF auch, aber.
Ja. Genau was.
RM-RF, wir sollten ja sagen, was das bedeutet.
Ach so.
Das löscht rekursiv und fragt nicht mehr nach.
So, und jetzt erklär rekursiv.
Rekursiv ist rekursiv.
Also um Rekursion zu verstehen, muss man Rekursion verstehen. Das war jetzt im Endeffekt die Erklärung in der Frage.
Genau, Problem gelöst.
okay. Ja. Genau, was ich dann halt in Sachen Shell noch total toll finde, sind so Sachen, die mir die ZSH anbietet. Also wir können die ZSH nicht genug hypen, weil die ist einfach super toll. Ich habe dann zum Beispiel noch so vor ein paar Tagen so einen super Blogpost gefunden, wo man dann erklärt bekommt, wenn man zum Beispiel jetzt viel mit, was wir in der vorletzten Folge, glaube ich, hatten, mit Git arbeitet, dann kann man dann zum Beispiel, wenn man in einem Git-Verzeichnis ist, sich in seinem Shell-Prompt immer noch anzeigen lassen, in welchem Verzeichnis von welchem Repository man gerade ist und auf welchem Tag stand und in welchem Branch.
Finde ich zu freaky.
Nee, also ich finde es find echt gut. Also was ich ja da noch drin habe, sind so Spezialsachen. Zum Beispiel, wenn ich ein Programm ausführe und es gibt einen Return-Code aus. Mhm. Also der nicht null ist. Also null heißt ja immer, Programm gut. hat sich erfolgreich beendet. Richtig. Und wenn das Ganze nicht null ist, dann zeigt meine Shell so auf der rechten Seite so einen traurigen Smiley an. Oh, ja, das zeigt mir dann halt auch immer, ob der Befehl, den ich da gerade ausgeführt habe, ob der jetzt gut war, ob der gut durchgelaufen ist oder ob das irgendwie, ja.
Das ist doch Unix, wenn er gut durchgelaufen ist, sagt er nichts. Das System läuft, da muss man einfach nicht bei jedem mal aufs Klo gehen, eine Parade machen. Ich finde es eigentlich vom Prinzip her total cool, aber ich habe es auch neulich mal versucht, die ZSH wieder drauf zu machen. Ist mir ein bisschen zu freaky irgendwie. Zu viel Funktionalität.
Ja, du musst ja nicht alles benutzen davon.
Ja.
Nee, ist auch.
Ja, okay. Schon nur ZSH und SSH. Es ist das Dream Team. Du willst nichts anderes mehr.
Ich mag die Bash. Lass doch meine Bash in Ruhe.
Aha. Ja. Nee. Kann die Bash Space Invader spielen? Die ZSH kann das.
Meine Shell Space Invader.
Vielleicht.
Ich krieg das hier in 200 Zeilen Ork und Zap kriegt das Space Invader. Das ist ja kein Thema. Aber,
ja. Nee, aber so gerade
zu einer AWK
AWK und Z, das ist so wie Gott, nur anders.
Ne? Ja.
Kann alles.
Also AWK und SED.
Ja. Die SED,
steht für Stream Editor und Org steht für
die drei Leute, die es entwickelt haben, auch wie immer die auch heißen.
Genau.
Irgendwelche russischen Namen oder so.
Jedenfalls sind es auch relativ mächtige Unix-Tools, von denen wir vorhin schon geredet haben, mit denen man prinzipiell seine eigene Programmiersprache entwickeln kann oder wild in Textdateien rumeditieren kann.
Das sind Tools aus einer besseren Zeit. Keine Ahnung.
Ja, heute benutzt man für sowas Ruby oder.
Keine Ahnung. Ja.
Oder Python oder Perl oder was auch immer. Aber das kann man im Endeffekt auch mit Org und Set machen. Und für so einfache Sachen benutze ich das immer noch gern. So. Also gerade mal irgendwie, keine Ahnung, in der Datei so ein paar Sachen suchen, ersetzen oder so.
Refactoring über Find Org und Set ist schon sehr sexy.
Das habe ich schon mal gemacht, haben wir damit aber ein bisschen ins Knie geschossen.
Es gibt kein Undo, das ist der Nachteil.
Ja, ganz genau.
Außer das ist natürlich irgendwie so ein cooles versioniertes Dateisystem, was dann wieder total cool wäre.
Ich hatte ein Versionskontrollsystem dahinter, da ging es dann noch.
Besser, ja. Genau. Ja.
Gut. Also noch was?
Soll ich mal was zu Jaxim erzählen?
Das wollte ich schon seit einem halben Jahr machen.
Aber,
dann mach noch.
Genau. Wir haben jetzt heute in der Folge, da passt es schon relativ gut rein, wir haben relativ viel über XMPP bzw. Jabber geredet. Und ja, ich hatte das ist mittlerweile schon bestimmt so ein gutes Jahr her, haben ich und ein Kumpel uns Android-Telefone angeschafft, also so ein G1. Und wir fanden es auch alles super toll, aber wir hatten irgendwie so ein Bedürfnis, ja, wir möchten mal mit anderen Leuten chatten können per Jabber. Und irgendwie es gab zwar ein paar Clients, aber die waren alle irgendwie ein bisschen komisch und haben uns nicht so gefallen. Und es gab auch keinen, der Open Source war. Und wir wollten das eigentlich schön so GPL Open Source haben. Was machen wir dann? Wir machen es selbst. Die Entwicklung ist dann so als Studienprojekt im letzten Semester angelaufen. Und ja, in der Zeit haben wir halt im Endeffekt so auf Android einen Jabber-Client entwickelt, der im Gegensatz zu den anderen, die es momentan so irgendwie im Market gibt, auch in der Lage ist, das Roster, also die Kontaktliste, vernünftig zu managen. Wir bieten mittlerweile Datenbank-Support, also wir können die History persistent speichern und wir bieten so TLS-Support, wir können uns auf beliebige Server connecten und das Ganze ist frei und Open Source. Leider momentan noch nicht im Market.
Das musst du auch dazu nochmal sagen, was der Market ist.
Der Market ist im Endeffekt das, was der App Store für iPhones ist der Android Market für Android-Telefone.
Also da, wo man seine Programme herkriegt.
Genau, da, wo man im Endeffekt so Programme installieren kann. Wir sind auf einem Alternativ-Market, der nennt sich Slide.me Store. Mhm. So mal, um ein bisschen zu testen, also wenn man auf diesem slide.me.com oder .org ist das, glaube ich, .org, /application/Yaxim eingibt, also YAXIM, steht für Yet Another XMPP Instant Messenger, dann sieht man da auch ein paar Screenshots oder auf Yaxim.org. Da wird man auf unseren GitHub-Account weitergeleitet und kann da im Wiki auch mal sehen, was da hier so los ist. Und ja, wir haben mittlerweile eine einigermaßen stabile Version und haben auch noch vor, in den nächsten paar Wochen und Monaten ja, hier ein 1.0 Release rauszubringen, was dann auch mal so.
Und das im Market auch, oder?
Ja. Genau.
Ja, der Market ist ja auch übrigens von Google, wo ich nur gesagt habe.
Ja, ja.
Seid euch da mal im Klaren. Das ist die Google Experience, heißt auf Android.
Ja, und man braucht auch eine Kreditkarte, um damit sein Geld zu bezahlen.
Und ja, richtig. Und die habe ich Google momentan nicht. Darum gibt es noch kein Market.
Ach so.
Nur daran scheitert es, an dieser Kreditkarte. Weil Google unbedingt eine Kreditkarte hat. Und du kannst dann aber auch nur...
Nee, darum. Nee.
Okay. Und du kannst dann auch nur dort bezahlen, wo Google ihr, wie heißt es, Cash...
Checkout.
Checkout.
Ja, nee, wir wollen das Ganze... Das heißt also, Market gibt
es gar nicht überall.
Ja, und wir wollen das Ganze im Endeffekt dann halt auch kostenlos Open Source verteilen. Und ja, da haben sich jetzt mittlerweile so in den letzten paar Monaten noch ein paar weitere Entwickler zusammengefunden. Unter anderem auch den Georg, den ich hier grüßen möchte, aus München. Und wir haben seit ebenfalls ein paar Monaten Kontakt mit dem Entwickler von ASMAC. Das ist im Endeffekt diese XMPP-Bibliothek für Java, die wir da benutzen. Die nennt sich SMAC und die Android-Version davon, die speziell auf Android angepasst wurde. Das macht der nette René und ja, die funktioniert auch ganz gut. Ja.
Schön.
Schon. Und ja, also falls jemand einen Java-Client für Android sucht und oder irgendwie mitmachen möchte, irgendwie wir suchen noch Leute, die sich irgendwie um UI-Themen kümmern.
Design.
Weil, ja, genau, also Design, wir brauchen Leute,
Logo?
Ja, wir haben ein Logo. wir haben sogar ein Logo, was ganz okay ist, finde ich. Ja, also wir bräuchten noch hübsche Icons für den Chat und so. Leute, die uns die Sachen übersetzen. Also momentan ist die komplette UI in Englisch. Deutsch kommt da noch. Französisch vielleicht auch noch. Aber sonst da gehen uns halt so langsam die Sprachen aus, die da zu sprechen.
schon bei Französisch wird es bei mir wahrscheinlich aufhören.
Ja, bei mir eigentlich auch, aber ja.
Google Translate.
So klingt es dann halt auch, ne?
Nee, das macht nicht wirklich Sinn. Ja. Dann steht dann irgendwie drin so, Server is temporary not available oder so. Ja. genau. Und ja, also falls noch jemand sich mit Android und mit Java auskennt und da irgendwie mal ein Projekt sucht, in dem er sich so irgendwie austoben kann, gerne. Ihr könnt auch einfach mitmachen, indem ihr uns, wie schon in der vorletzten Folge beschrieben, einfach das Projekt auf GitHub forkt und uns Pull-Requests schickt.
Forkt uns auf GitHub.
Forkt uns auf GitHub, richtig.
Klingt versaut, ist aber so.
ja.
Und oder habt ihr einen Twitter-Client oder irgendein Twitter-Gedöns-Eck? Ja.
Ein Twitter-Gedöns? Ein Account meinst du? Ja. Ein was ist denn da die Bitte? Ja, es wird so langsam spät. Nee, haben wir noch nicht.
Aber man kann dir folgen.
Man kann mir folgen. Ich poste da auch ab und zu was über Yaxim. Im Großen und Ganzen kann man aber auch uns auf GitHub folgen. Da sieht man nämlich, wer wann was eincheckt und wer wann von wem mercht. Und das.
Die Frage ist, ob ich das alles sehen will.
Oh ja.
Ja, das bleibt ja dir überlassen.
Er liest doch kein RSS-Feed, das schon vergessen.
Ja, der Ingo, der ist ja so einer, der. Also. Ja.
Deswegen mache ich ja ab und zu eine Radesendung, damit ihr mir erzählt, was eigentlich in der Welt draußen los ist.
Das ist dein Vorwand, dass du uns hier reinlocken
kannst.
Damit
genau, das ist so der eine Tag in der Woche, in dem du aus deinem Keller hervorkommst.
korrekt.
Jetzt wissen wir das natürlich.
Also der Ingo aus dem Rack ausgebaut und hier reingetragen.
Genau.
Genau. Wie ist denn dein Twitter-Account, dass die Leute auch wissen, wem sie folgen?
twitter.com/Flydie. Und wahrscheinlich wird's, also Yaxim habe ich schon mal geguckt, da gibt's schon irgendjemand, der heißt Yaxim, da wird's wahrscheinlich Yaxim XMPP oder so geben, oder?
Wer auch immer.
Ja.
Tja, war da wieder so langsam.
Wahrscheinlich.
Manupdayaxim.org.
Ja. Wir haben auch eigentlich, also dieses Akronym, was wir da momentan haben, wird vielleicht auch noch ersetzt. Da ist letztens jemand auf die Idee gekommen, wir nennen das einfach jetzt rekursiv. Also Yaxims ein important Messenger oder sowas.
What?
Ja, irgendwie, keine Ahnung.
GNU is not.
Ja.
Müssen wir mal gucken. Aber
gab es nicht auch irgendwie so Schlagnamen vor oder sowas in der Art?
Genau, es gab so einen Poll, da ging es nicht direkt um
ob
den Namen.
Groß- oder Kleinschreibung?
Genau, sondern es gibt so unterschiedliche Lager. Die einen möchten, dass wir Yaxin komplett groß schreiben, also in Uppercase. Die anderen möchten, dass wir es komplett klein schreiben. Dann gibt es noch welche, die möchten, dass wir das Y groß und den Rest klein schreiben. Da gab's
ich
halt
persönlich bin im vierten Lager total egal.
Ja, da gab es jetzt halt macht, irgendwie letztens so einen Poll, da kann man halt irgendwie mitmachen. Das ist auch in der Wave verlinkt und in unserem Wiki auf GitHub. Und ja, also wie gesagt, wenn jemand Lust hat oder wenn jemand so einen Jabba-Client sucht, dann probiert's mal aus und sagt uns, was ihr davon haltet. Also wir sind da auch relativ offen für Vorschläge und Feature-Requests und so. Und ja, da ich jetzt irgendwie ab nächsten Monat auch wieder studieren kann und dann dementsprechend ein bisschen mehr Freizeit habe, kann ich da auch wieder ein bisschen tüchtiger dran arbeiten, dann passt es
so
schon.
So gehört sich's.
Genau. So wie LaTeX soll das schreiben. Yaxin, also mit dem großen X in der Mitte und das finde ich cool.
Das kann man natürlich auch machen.
Ja, komm, schmeißt euer Pull weg, nehmt das. Ist entschieden. Sehr gut. Vielen Dank an den Chat und Köller Love.
Richtig.
Jo. Dann würde ich sagen, wir hören auf. Wir lassen diese Sendung so langsam ausklingen. Wir waren auch schon wieder ziemlich lang. Und ja, ihr könnt uns dann nächste Woche wieder gleiche Stelle, gleiche Welle hören. Ja. Jo. Es verabschiedet sich von links
der Marc, adios.
Und von rechts
der Sven.
Und aus der Mitte sage ich tschüss, mein Name ist Ingo und ja, habt eine schöne Zeit, stapft durch den Schnee und so weiter und so fort.